Lisa? Lisa? Zwischen 11.27 Uhr und 12.27 Uhr kommt der neue Bürostuhl. Die haben geschrieben. Da müsstest du dann aufmachen. Ich bin nämlich im Podcast.
Du weißt aber, dass man so einen Podcast wirklich, den kann man ja jederzeit hören, ne? Also macht
und weißt du, was auch geil ist?
Ja, gar keinen Sinn für die
Lauscher. Nein, ist doch scheiße. Doch, wir versetzen sie ja. Das ist ja das Geheimnis erfolgreicher Podcasts. Wir versetzen ja die Leute da draußen in das Gefühl, sie säßen jetzt bei dir da in deiner Essecke oder bei mir im Westflügel mit dabei. und damit kreierst du dieses
Frank
Gefühl
Buschmann
von
erklärt,
Wohligkeit.
Frank Buschmann erklärt Menschen ungefragt die Medienwelt. Ausgabe 3629.
Aber pass auf, mir ist jetzt was aufgefallen, Schmieso, das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Also ich habe begriffen, man kann so einen Podcast hören, wann, wo, wie immer man will. Ja. Aber jetzt pass auf.
Ja.
Man kann ihn auch aufnehmen, wann, wo und wie immer man will.
Nein. Das geht nur montags um 11, außer es gibt einen Notfall, sozusagen.
Ach so. Ich meine, wir hätten auch schon mal donnerstags aufgenommen.
Ja, das geht auch, aber das kann man nur mit Sonderfolgen machen.
Ach so. Gut, dann werde ich da mal weiter recherchieren, wie
das ist.
Also
ich kann Podcasts nicht ernst nehmen, die nicht montags um 11 aufnehmen. Das finde ich, da bin ich dann doch sehr konservativ.
Pass auf, ich bin jetzt ja am letzte Woche Montag bin ich ja zur Mosel gefahren und am Samstag wieder zurück. Und das ist ja von München aus ein ordentliches Stück, wobei es hat nicht so lange gedauert, Autobahn war frei, du ahnst, was jetzt kommt. Ich bin relativ zügig unterwegs gewesen. Pass auf.
Wie viele Kilometer sind das?
520 so ungefähr.
Gut, also zwei Stunden.
Stunden.
Du bist wirklich, also es ist... Ja gut, ich sehe dir das nach, du musst ja trainieren. Nächstes Wochenende geht's ja los.
Ja, Porsche Carrera Cup. So, pass auf, ich habe natürlich...
Porsche Super Cup.
Ja, ist mir doch egal. Pass auf, ich habe natürlich... Lisa, nicht so rascheln. Das macht die extra. Was wollte ich sagen? Ich habe auf der Hinfahrt fast 6 Stunden gebraucht, weil ich im Stau gestanden habe. Da hatte ich extra... Ich habe ja... weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe ja... auf dem Schwarzmarkt so ein Blaulicht gekauft. Das mache ich mir dann immer oben aufs Dach, mach das an und dann fahren die normalerweise zusammen.
Buschi.
Nein, habe ich natürlich
so
nicht.
Ironie zu vermitteln.
Ach so, ja, das haben auch andere schon in letzter Zeit versucht. Hat auch nicht funktioniert. Aber sie sind dafür ja auch gekreuzigt und gehängt worden.
Ja,
also von
Recht.
Daher, absolut zu Recht. Man muss immer... Auch wenn man mal sagen könnte, das war einfach eine dämliche Aktion, hätten sie so nicht machen sollen. Ich finde auch, dass das nicht reicht. Ich finde übrigens, da sollten wir darüber nachdenken, ob wir sie nicht des Landes verweisen sollten. Ich denke.
Aber ich finde, die Quittung hat der Liefers ja bekommen.
Also 14,2 Millionen. Ja, aber Schmieso, wir sind wieder am Punkt, ne? Geh weg von der Heiligen Inquisition. Sag einfach, die Aktion war aus deiner Sicht total scheiße und sie war nicht gelungen. Und lass die Betroffenen, die sich wirklich zu Recht angepiekst fühlen können, darüber was sagen. Aber geh nicht mit in den Chor derjenigen, die...
Mehr mache ich doch auch gar
gut,
nicht. Mehr mache ich doch auch.
Das wäre mir sehr wichtig, weil das eine Sache ist, die mir so in den letzten Tagen auch wieder extrem gewahr geworden ist, da ich nicht in diesen Sphären unterwegs war, sondern mich mit Menschen unterhalten habe. Und dann kommst du schnell an den Punkt, dass das doch deutlich wichtiger, schöner ist als dieser Irrsinn im Netz. Ich wollte aber was anderes sagen. Du hast mich auf die falsche Spur geführt. Oh,
Entschuldigung, ja. Was wolltest
ich habe
du sagen?
Nämlich bei diesen 6 Stunden Hinfahrt zurück hat es dann wirklich nur 4 Stunden gedauert, aber es sind 10 Stunden im Auto. Und ich habe mir ganz viele Podcasts angehört. Und ich muss sagen, mir ist klar geworden, wie geil unser Podcast eigentlich ist.
Das ist toll.
Das ist eine Form von Selbstverliebtheit, die so eigentlich nicht sein kann. Aber ich sag dir was, es gibt so 2, 3 andere, die ich auch gern höre.
Ja, sag mal.
Ja, es ist und bleibt fest und flauschig, weil die sich auch selbst einfach mal auf die Schippe nehmen. Das ist politisch
ja auch die Mutter aller deutschen Podcasts.
Ja, es ist politisch nicht immer meine Richtung. Und natürlich ist auch Böhmermann manchmal hardcore unterwegs. Olli Schulz lieb ich sowieso. Das ist einfach Fakt. Der Typ ist so verstrahlt, das mag ich. Und der hat einfach so viel Wahnsinn im Leben erlebt. Das finde ich großartig. Und Böhmermann ist halt einfach eine sehr helle Birne. Manchmal mir zu weit... auch auf alles draufdreschen, was nicht seiner Meinung ist, aber richtig geil. Dann habe ich, da nenne ich aber jetzt keine Namen, in viele Sportpodcasts reingehört. Da ist sowohl technisch als auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst vom Unterhaltungsfaktor bei vielen noch ganz viel
Luft nach. Alles klump.
Nee, nicht alles klump, aber weißt du, nur irgendwie vermeintliches Expertengequassel, das war ja schon auch im Fernsehen nie meine Sache. Böse Zungen behaupten ja nie Ahnung von der Sache, aber immer rumschreien. Aber ich finde das schon eigentlich ganz schön, wenn man sich unterhalten fühlt. Da habe ich auch so zwei, drei, ich nenne die ja Sleeper gefunden, die ich wirklich richtig, richtig gut finde. Oh. Ja, so die so ein bisschen verdeckt sind, die, weißt du, die so im Verborgenen schlummern, auf die man nicht sofort kommt, weil es nicht die Großen sind. Aber bei vielen Podcast-Betreibern würde ich empfehlen, einfach frei Schnauze zu sprechen. Oder aber, wenn sie schon so pseudo-journalistisch rüberkommen wollen, dann, was machst du? Das bullert und buppert da wieder.
Oh, Entschuldigung, ich habe nur lauter gestellt.
Dann vielleicht an der Sprecher arbeiten. Aber wenn ich tatsächlich ganz gerne höre, das hätte ich nie gedacht, ist Fußball MML. Nöcker, Beisenherz und Vogelsammer. Höre ich ganz gern, weil die labern so einen Scheißdreck teilweise, dass ich mich wegschmeiße vor Lachen.
Vogelsang heißt er aber, glaube ich, oder?
Ach, Vogelsammer ist von Arminia Bielefeld. Ist
der
von,
genau. Du weißt, der wäre auch eine gute.
Das nein, gut, aber die finde ich einfach, wär. Die finde ich vom Humor und auch von der Selbstironie zum Großteil ganz gut. Die nenne ich jetzt mal, weil die höre ich tatsächlich regelmäßig. Die kommen, glaube ich, immer einen Tag nach uns raus. Aber die kann man.
Ich höre ja immer noch wahnsinnig gerne die Großbrüder, auch wenn das jetzt sicher kein Sleeper ist, aber das habe ich noch auf der Fahrt nach Balingen gehört, die machen das einfach sehr cool.
Ja, aber die brauchen keine Werbung mehr, die sind schon so groß. Also von daher, ich wollte mal MML nennen, weil man das bei mir vielleicht nicht unbedingt vermuten würde. Übrigens, auch die und auch einfach mal Luppen, das ist vielleicht noch ganz wichtig, auch die kann man hören, wann und wie und wo immer man will.
Sollen wir jetzt eigentlich mal...
Ach so, wir wollen anfangen, ne?
Wir haben jetzt über halbgare Podcasts, über halbgare hier Schauspieler geredet. Jetzt kommt einer der größten Künstler unserer Zeit.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm. Oh,
Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Lausch am Griff.
So.
Hast du den gestern Abend wieder gesehen? Was der
Nein,
da
ich habe mich fast ein bisschen geschämt, aber du weißt,
du
was
hast
ich
Tatort
gestern
geguckt.
Abend guck. Bist du blöd? Warum soll ich denn den Tatort gucken?
Ja, was
jetzt,
guckst
jetzt
du?
Jetzt denk mal scharf nach, was ich wohl gestern Abend geguckt habe.
Ja, was weiß ich denn?
Wie oft wird denn das WM-Finale im Snooker pro Jahr gespielt?
Ich dachte, die hätten gestern Mittag gespielt.
Ja, auch. Aber es gibt natürlich die Abendsession, die um 20 Uhr beginnt. Und natürlich.
Da beginnt ein Finale am Mittag und die spielen am Abend immer noch.
Ja, und heute Nachmittag spielen sie weiter und heute Abend endet es.
Damit
also
ist
Montag.
Damit ist das Problem dieser Sportart übrigens benannt.
Nein. Nein, ja, nein, nein.
Du kannst doch nicht allen Ernstes von einem Otto-Normalverbraucher erwarten, dass er den ganzen Sonntag vor der Glotze sitzt, um dann die Entscheidung nicht zu sehen, die er sich aber Montag, wo er im Zweifel arbeiten gehen muss, ich weiß, arbeiten, Fremdwort für dich, aber wie soll das denn funktionieren?
Ja, gut, ich weißt du, ich konnte die Bayern Basketballer auch nicht sehen, weil immer was anderes war. Und die haben ja auch ihre Entscheidung über mehrere Sessions vertagt, wenn man im Snookersprech bleiben will.
Mhm. Ja, ich würde da jetzt Unterschiede machen, aber tatsächlich bin ich müde und möchte mich nicht immer mit dir streiten. Ich sehe das komplett anders, wenn man ein Finale in so einer Sportart wie Snooker beginnt. Da hätte ich jetzt, ist das denn eine Best-of-Serie? Ja, in den Frames, ne?
Ja, richtig, genau. Es ist ja Best of 35.
Okay, dann kann ich aber, ach so, und dann spielen die 5 Frames am Sonntagmittag, 5 am Abend, heute Abend.
Ja, genau, es sind ein paar mehr. Es sind 8 oder 9 in der Regel. Manchmal, es gab sogar im Halbfinale das kuriose Ding, dass die mussten sozusagen unterbrechen, weil eine Session sehr lang gedauert hat und konnte man nicht genau wissen. Im Endeffekt Endeffekt nur noch einen Frame übrig. Das war dann der, den Selby gewonnen hat. Mussten darauf aber drei Stunden oder so, glaube ich, warten, weil das andere Halbfinale eben für die Abendsession angesetzt wurde.
Wieso? Ganz kurz. Ja. Lass wir das so machen. Nimm die Entscheidung vom Snooker bitte bei Hand aufs Herz im nächsten Podcast. Mir haben extrem viele Menschen geschrieben, bitte kein Snooker mehr. Das ist wirklich so. Das ist, glaube ich, repräsentativ. Es haben ganz, ganz viele geschrieben, bitte weg damit. Es tut mir leid. Dann mach einen Snooker-Podcast. Ich glaube, es gibt ganz wenige Sportfans in Deutschland, die Snooker gucken. Ich glaube das wirklich. Es tut mir leid. Du kannst ja auch sagen,
dann mache ich das jetzt auch so bei allem, was mir nicht gefällt.
Ja, du kannst sagen,
einfach, Buschi, es haben mir viele Leute gesagt.
Ja, aber guck mal, die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Worüber sollen wir, wer ist denn eigentlich im Finale? Sag das noch kurz. Trump gegen Selby?
Nein. Sean Murphy gegen Mark Selby.
Okay, der, wo ist Murphy dieser Trump hat, geblieben?
Das war für mich mit das geilste, warte mal, war das Achtelfinale? Jetzt komme ich schon selber durcheinander.
Ich fände es übrigens ganz schön, wenn du in einer Sache, die kaum jemanden hier interessiert, wenigstens vorbereitet kämst. Das wird sehr helfen. Dann
also
könnten
Trump
wir es nämlich
gegen
abkürzen.
Murphy habe ich einiges von gesehen, das war überragend. Die haben beide so geiles Offensivsnooker gespielt. Das ist das, ich mach's kurz, Buschi, das ist das, was dem Finale so ein bisschen abgeht. Das ist sehr spannend und intensiv. Jetzt hält der Jägermeister in die Kamera. Was ist denn das jetzt?
Nur, ich fange jetzt an, montags früh zu trinken.
Ist doch gut.
Das hast du geschafft.
Also, mein Gefühl ist, Mark Selby führt 10-7. Ich hätte den auch als Favoriten gesehen. Sean Murphy ist für mich der bessere Offensivspieler der beiden. Das heißt, wenn der mal am Tisch steht,
dann habe ich auch Pott rum. Ich glaube, den brauche ich.
Locht der. Mark Selby ist besser so im Safety-Spielen, also dem Gegner keine freie Kugel hinzulegen.
Das ist doch Schwachsinn, das ist doch American Football, der Safety. Das ist der da hinten in der letzten
jetzt
Reihe.
Sei still. So, und ich glaube am Ende, für mich hätte es nur eine Möglichkeit gegeben, dass Murphy dieses Ding gewinnt. Der ist 2005 mal völlig überraschend als Qualifikant Weltmeister geworden.
Als Praktikant?
Ja, ich hätte fast Praktikant gesagt. Wenn der von vornherein weggelaufen wäre und dieses Finale total dominiert hätte, dann hätte ich mir vorstellen können, dass Sean Murphy mit seinem brutalen Offensivsnooker das gewinnt. Jetzt entwickelt sich das Spiel so, dass es auch mal zähe, lange Frames gibt, die lange Safety-Duelle spielen. Also gucken, dass du dem Gegner nichts hinlegst, über mehrere Stöße hinweg. Es gab eine Phase in diesem Spiel, da hat Sean Murphy mal eine Stunde lang keine einzige Kugel gelocht. Und deswegen glaube ich, 10-7 steht es gerade, wo wir aufnehmen. Ich glaube, dass Mark Selby das ziehen wird. Und so wie sich der Turnierverlauf entwickelt hat, hat der sich auch als der Favorit rauskristallisiert. Das war für mich der am besten übers ganze Turnier hinweg eigentlich gespielt hat. So, das war's zum Snooker.
Yeah. Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du.
Da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Ja. Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Yeah. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht?
Ja.
Die beiden Rotbuchen bei uns im Garten, die sind, ich glaube wirklich, der Boden ist zu trocken.
Du, mir haben ganz viele Leute geschrieben, du sollst bitte nicht mehr über Eichhörnchen und Bäume sprechen in diesem Podcast.
Ja, aber ich sag's dir trotzdem, weil es mich bewegt. Und so wie dich Selby gegen Murphy bewegt mich. Ich glaube wirklich, der Boden ist insgesamt zu trocken, weil es dauert in diesem Jahr extrem lang, bis hier alles drumherum richtig grün wird.
Ja, aber da dann passiert soll die jetzt Lisa was. Da mal, die Lisa hat doch einen grünen Daumen ohne Ende.
Ja, aber
die
da nicht Schmizo, du weißt doch, was das für Riesen-Oschis sind. Aber die beiden Rotbuchen hier im Garten, ne, die sind, also da wird
es echt. Du bist wirklich müde heute, ne? Du bist ja, also du hast ja gar kein Interesse, irgendwie über Sport zu reden.
Doch, wenn wir jetzt mit Sport beginnen, dann bin ich sofort dabei. Der HSV hat Daniel Thune entlassen.
Dann machen wir gleich Fußball.
Ja,
habe ich, er hat sich ja angedeutet, ne, weil der Laufschirm, das tut mir jetzt auch fast schon wieder ein bisschen leid, weil wir über den HSV natürlich immer nur meckern, wenn es nicht läuft. Und Leute, ich habe das alles mitbekommen, dass die auch mal tolle Phasen in der Saison hatten, mal 5 Spiele im Stück gewonnen haben und so. Aber ganz ehrlich, was nutzt das denn, wenn du deinen Trainer, den haben die in Osnabrück geliebt, da haben alle gesagt, oh, jetzt hat sich der HSV aber eingeholt. Der hat es wieder nicht hinbekommen. Keiner überlebt da mehr als eine Saison, das noch Schlimmere ist. Keiner schafft mal den Aufstieg. Ich weiß nicht. Was soll man zum HSV noch sagen?
Kannst du dich noch daran erinnern, dass vor der Saison sogar gesagt wurde, selbst wenn wir nicht aufsteigen sollten, den halten wir auf jeden Fall mal 2 Jahre, um hier Kontinuität
reinzubringen. Gequälte Scheiße alles.
Aber wie kommt das? Ich meine, du bist ja ein absoluter Sportfachmann. Du hast ja bis zu 14 warst in der Jugendoberliga Handball gespielt. Jetzt erklär du mir doch mal unter in Betrachtziehung der weichen Faktoren oder was auch immer. Wieso ist, das ist glaube ich jetzt das dritte Jahr in Folge, ne, wo der HSV nahezu identisch schwächelt, dass sie kurz bevor sie es packen, plötzlich nicht mehr gewinnen. Und Spiele verlieren, wo du, also nochmal, das geht jetzt nicht gegen kleinere Clubs, aber wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich mal an ein Heimspiel letzte oder vorletzte Saison gegen Regensburg erinnern. Jetzt, wo war es, glaube ich, Sandhausen. Das geht nicht gegen diese kleineren Clubs, aber da, und die kämpfen natürlich auch mit allem, was sie haben, um den Klassenerhalt. Aber du musst doch als HSV, der vorne ist, der jetzt endlich zurück kann in die Bundesliga, irgendwann diese Situation mal angenommen haben, wenn du das dritte Jahr in Folge in dieser Situation bist und mal durchziehen. Was ist denn das? Das ist doch nicht zu erklären. Wo liegen denn dafür die Gründe? Bitteschön, Florian Schmidt-Sommerfeld.
Also das eine ist das Sportliche. Das finde ich auch schon noch mal einmal kurz wichtig zu sagen. Der Kader, je länger du in der zweiten Liga spielst, desto mehr wird es natürlich auch ein Zweitligakader.
Im ersten Was ja Jahr gar nicht schlecht ist zwingend. Nee, genau.
Im ersten Jahr war das noch ein klarer Erstligakader, heißt spielerisch sehr begabt, aber natürlich nicht auf Kampffußball eingestellt, mal verkürzt gesagt. Inzwischen, wen haben die da dazugeholt? So Kanten wie den Jasula, den gelben Kartenkönig von Paderborn, erinnert sich
der mit dem Helm, ne?
Vielleicht noch, genau, mit dem Rugbyhelm, Klaus Jasula. Dann den Toni Leistner, den du ja mal zu Recht sehr verteidigt hast, auch so eine Riesenkante. Der Terodde ist Mr. Zweite Liga Torgarantien in Besseren gab es dafür nie. So, die haben sich ja eigentlich richtig aufgestellt. Und dann sind wir beim Schädel und ich finde, da bist du auch völlig richtig mit weichen Faktoren. Für mich ist das, ich gucke nicht, ich muss auch sagen, so viel gucke ich davon nicht, aber auf den HSV habe ich schon immer einen Blick. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, Druck nicht gewachsen. Fertig aus. Dass der Kader gut genug ist, erkennst du in der Frühphase der Saison, wo sie immer gut mitspielen. Und sobald die an der Abzweigung stehen, Aufstieg oder noch ein Jahr zweite Liga, werden die Hände schlottrig und sie fahren aus Versehen nach links, die falsche Ausfahrt.
Ja, ist echt komisch. Und ich sag dir was, ich mach dem HSV jetzt Hoffnung. Die schaffen niemals den Aufstieg.
Gut, damit herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Lieber HSV, schön, dass
ihr wieder dabei seid. Den VfL Bochum kriegen sie nicht mehr. Die Bochumer sind bei 3 Spielen 8 Punkte vor dem HSV.
Wie kannst du das jetzt den Bochum-Fans antun?
Nein, pass auf.
Das kannst nicht mal mehr du vermurksen, meinst du?
Nein, das ist nicht zu vermurksen. Und das Problem des HSV ist Holstein Kiel im Kreuz, ne, die noch ich glaube 3 Spiele weniger haben, da werden die schon noch punkten.
Aber da bin ich
ne?
jetzt saugespannt, weil ich hatte genau den Gedanken, Fürth kann ich schwer greifen, die scheiden einfach auf der Euphoriewelle mit einem der günstigsten Kader, mit einem der jüngsten Kader, mit dem Leitl da durchzurattern, das ist eine geile Geschichte. Ist ja nicht so lange her, dass sie noch sich gegen den Abstieg wehren mussten. Natürlich nicht diese Saison, aber unterm gleichen Trainer auch noch. Bei Kiel, ich finde, was der Ole Werner da insgesamt gemacht hat, das ist sogar einer der wenigen Zweitligatrainer, mit dem ich auch mal kurz telefonieren durfte, als ich ein Kiel-Spiel gemacht habe. Der kam mir damals schon, das ist jetzt auch einige Monate her, aber wahnsinnig klar und mit einer guten Idee und Ruhe rüber. Jetzt ist es natürlich... Ich weiß nicht, vielleicht muss man dieses BVB-Spiel aber auch einfach streichen, aber das war ja schon bei allen rauszuhören, dass Kiel diese zweite Quarantäne in der Birne, weiche Faktoren, unglaublich einen mitgegeben hat und ganz
aber
anders
Schmizo, als aber erste. Schmizo, sag ich dir was, wirklich, dieses komische Pokalspiel da in Dortmund, ich glaube, das würde ich direkt abhaken. Ja. Das hätte für die nur eine gute Wirkung haben können, in dem Moment, wenn Dortmund von Anfang an, was man ja für möglich gehalten hat, durchaus aus Erfahrungswerten da rumgestolpert wäre. Genau. Ja. Ja. Das war ja zur Pause definitiv erledigt, wie ich das so verfolgt habe.
Es stand 5-0 zur Pause.
Ja, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, sorry.
Ah, du hast es nicht gesehen, okay.
Ich habe gar nichts gesehen in der vergangenen Woche.
Das war nach einer halben Stunde mit dem 3-0 erledigt.
Ja, also vergiss das und sie haben 3 Spiele noch nachzuholen. Das ist natürlich mental und auch körperlich eine extreme Belastung, aber ich bleib dabei. Deshalb glaube ich übrigens auch, dass es für Hertha nicht so schlimm kommen muss, wie manche denken in der ersten Liga. Du weißt eben, was du machen musst. Und viel besser noch als für die Hertha ist für Kiel, dass sie nicht gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg spielen. Und jetzt guck mal. Der HSV hat 52, Kiel hat 50. Und die haben noch 3 Spiele offen. Wenn die davon 2 gewinnen, dann sind die 4 Punkte vorm HSV. Ja?
Du, ich bin da.
Dann sind sie schon mal Relegation.
Es geht nur, also Bochum wird hochgehen und.
Nein, nicht den Lauschangriff-Fluch auspacken, bitte. Nicht. Oder gilt der nur für mich?
Der gilt nur für dich.
Der gilt nur für mich.
Dann,
ich bin Bochum da noch schafft's nicht. Die Bochumer schaffen es leider nicht.
Die Nummer 2 im Revier, das ist auch ein Wort, wird nächstes Jahr Bochum sein. Fürth und Kiel spielen Relegation respektive zweiten Platz aus.
Ja, noch ist es nicht. Moment, das habe ich wiederum nicht gesagt. Noch ist der HSV nicht ganz raus. Und soll ich dir was sagen?
Ich sehe das undeutlich.
Also ja, nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass Kiel kräftig punktet in den Nachholspielen. Stell mal vor, und Kiel verliert alle 3 Nachholspiele. Da ist übrigens Fortuna Düsseldorf plötzlich wieder mit dabei.
Und ja, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht den Mords-Rubisch-Effekt, der übernimmt übrigens, so wie ich das verstanden habe, nach Daniel Thun.
Das hast du hundertprozentig richtig verstanden. Das haben sie so vermeldet, Horst Rubisch. Der kann nur noch, weil er Horst Rubisch ist und da ist und weil er einfach ein geiler Typ ist und übrigens auch ein guter Trainer, aber das wird sich in diesen 3 Restspielen nicht mehr so extrem auswirken. Ja. Das geht dann über weiche Faktoren und da ist Horst Rubisch natürlich extrem gut als jemand, der HSV-Geschichte geschrieben hat. Also das wird
man spricht von einem neuen, frischen Impuls, der da zu setzen ist vom Trainer.
Ja, dieser ganze Scheiß, der da immer zu hören ist. Das ist ja, weißt du, ist das eigentlich nur im Fußball so extrem oder registrieren wir das so extrem im Fußball, weil der so im Fokus steht? Ich finde wirklich, wenn ich das so vergleiche, die Geschehnisse, die Außendarstellung, Fußball im Vergleich zum Basketball, zum Handball, zum Eishockey, zum Volleyball, es ist, ja, ich glaube, wir müssen das einfach konstatieren, es ist eine andere Welt hier in Deutschland im Sport, ne?
Wahrscheinlich ja. Also ich glaube schon, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also oder im Handball habe ich sehr deutlich vor Augen, da gibt es deutlich weniger Trainerwechsel als im Fußball.
Ja. Das ist ja wirklich, ich meine, Markus Babbel hat sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet zu den Hoppala. Oh, da kommt eine Mail rein.
Ja, aber könntest du die jetzt vielleicht bitte nicht lesen?
Finkers auf Mallorca.
Jetzt, können wir jetzt einfach weitersprechen? Was hat Markus Babbel gesagt?
Weiß ich nicht. Der hat sich doch über die Rumeierei von Fußballtrainern anlässlich ihrer Vertragssituation mit sehr, sehr deftigen und heftigen Worten, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo, ich habe das nur irgendwo auf Instagram gelesen, hat er sich geäußert und hat sich dann vorgeknüpft. Hansi Flick, Adi Hütter und nicht Marco Rose, glaube ich. Noch irgendeinen
Glasner
anderen.
Vielleicht noch?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls so nach dem Motto, was sie da in der Öffentlichkeit sagen, das wird, er lobt eigentlich ihre fachlichen Qualitäten, aber diese Rumeierei, diese Kacke, sagt er, glaube ich, sogar, hält er für unwürdig und sonst was. Mich würde an der Stelle interessieren, wie er sich verhalten würde in so einer Situation, wenn er in der wäre.
Das ist halt immer der Punkt, ne?
Deine
Zukunft weiß man ja auch noch nichts, ne? Du hältst ja auch dicht, wie es jetzt
ich
das
bin
interessiert
ja, ich,
auch Millionen Menschen.
Ich bin ja, also du kannst mir am Arsch lenken und außerdem bin ich ja nun wirklich nicht bekannt dafür, dass ich rumeier. Meine Gedanken werde ich gegen Ende des Podcasts hier mit einer großen Grab- und Trauerrede nochmal kundtun.
Nee, das stimmt. Bei dir würde man sich manchmal wünschen, dass du ab und an auch mal rumeierst und nicht immer gleich alles beerdigst.
Ja, aber das Gute ist ja, dass du und Kretsche festgestellt habt, dass ich händeringend nach neuen Aufgaben suche.
Wären denn die Füchse? Die Füchse, was für, könntest du Kommunikationsberater oder so bei den Füchsen?
Ja, aber ehe die mich bezahlen können, kaufe ich den Club.
Du weißt doch, in was für Pullis Bob Hanning immer rumläuft. Da ist genug Geld vorhanden, offensichtlich.
Wobei, wenn die Leute wüssten, was du für einen Vertrag bei Sky angeboten bekommen hast, dass das in die mittlerweile in die dreifache, dreistellige Millionenzahl geht.
Ja, ja. Den Foden habe ich mal schön links liegen lassen.
Ah, und, das ist aber Wahnsinn. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Über
weiß
Markus
ich auch nicht.
Babbel
wir wollten
und
doch
Trainer?
Ja, irgendwie.
Und die komische Rolle des Fußballs?
Wenn ich hier einmal noch ein bisschen schläfrig bin, wegen der Ereignisse in Liverpool, Manchester meine ich gestern, dann...
Warst du da eigentlich eingeteilt für das Spiel?
Ja, selbstverfreilich.
Warst aber du im Sender?
Ja. Aber sollen wir das jetzt, ich dachte, wir reden vielleicht auch noch mal ganz kurz über das andere Pokalspiel. Hast du Bremen-Leipzig denn gesehen?
Natürlich nicht.
Ah, auch nicht. Ich fand das, dann ist natürlich schon wieder schwierig. Für mein Gefühl, das hatte wirklich alles... Das hatte alles bereitet für eine Pokalsensation, ne? Also Leipzig ist besser, hat von Anfang an Chancen, aber Bremen hat einen irren Pavlenka da drin, der die Dinger rausfischt und dann gehst du wirklich in die Verlängerung und da muss ich wirklich mal sagen, Respekt Leipzig, das fand ich schon krass, dass die das Ding noch so ziehen, weil eigentlich die ganze Charakteristik dieses Spiels war für mich auf Pokalsensation und Werder packt das im Elfmeterschießen ausgerichtet.
Pass auf, Miso. Und jetzt, das, was ja diese Zauberwelt heute möglich macht, hätte ich dir genauso geschildert, ohne eine Sekunde gesehen zu haben. Dann geht Leipzig durch Wang in Führung. Dann glaubst du, an der Stelle, jetzt haben sie das Eis gebrochen, jetzt ist Bremen am Arsch, jetzt ist das Ding durch, jetzt fährt Leipzig die Nummer nach Hause.
Und dann
kommt, lass mich erzählen, ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Dann kommt Bremen doch nochmal, hat den Konterparat durch Gebrselassie, ich hätte fast gesagt Heile Gebrselassie, aber das war ein Weltklasse-Marathonläufer. So, pass auf.
Es war aber Bittencourt, der das Tor gemacht hat.
Stimmt, Bittencourt. So, da gut, dass du mich korrigierst. Wieso habe ich den Gebrselassie? Ich glaube,
weil du wieder unbedingt kundtun wolltest, genau, dass du den ehemaligen Langstreckenrenner Heile Gebrselassie kennst.
Denn so, pass auf, mach durch Bittencourt das 1:1. Dann denkst du, okay, wie geil ist denn das? Jetzt geht das ins Elfmeterschießen. Das ist die einzige Chance für Werder Bremen im Normalfall, das hier doch noch zum Guten zu drehen und ins Finale zu kommen. Und du rettest Kofeld den Arsch. Und super, und das gibt auch Luft für den Klassenerhalt in der Bundesliga. Aber dann kommt Forsberg, Emil Forsberg, und macht das 2:1 für Leipzig.
Und
damit, und ist egal, und damit die Riesenchance für Ja, was für eine Cinderella-Story für Julian Nagelsmann, sich mit einem Titel, Pokalsieg in Berlin gegen Borussia Dortmund aus Leipzig zu verabschieden. Gleichzeitig die große Frage, was passiert mit Kofeld? Wird Bremen zu ihm? Nein, den Leute, schmeißen sie jetzt raus nach dieser Niederlage. Aber nein!
Was passiert, wenn Buschi, du kriegst Buschi vom Mikrofon weg, aber du kriegst das Kommentatoren gehen nicht aus Buschi raus. Wenn
aber,
er mal
aber
zwei
geil.
Wochen nicht kommentieren darf, dann muss er hier das...
Aber geil, man, selbst wenn man nichts gesehen hat, durch diese unglaubliche Vielfalt an Medien und diese wahnsinnige Vorstellungskraft, die man hat, wenn man es kann, kann man dann sowas wiedergeben. Es tut mir leid, liebe Lauscher, ich bin wirklich ein bisschen, ich bin echt durch, weil ich jeden Montag diesen komischen Typen da angucken muss. Der,
ich mache mir auch ein bisschen sitzt. Vor, aber ich seh doch frisch aus heute, oder?
Nee, flott. So, was flott war der? Ach nee, du wolltest noch was zum. Ja, und sonst so zu dem Pokalspiel. Ja, am Ende irgendwie doof, ne? Aber für die meisten Fußballfans wahrscheinlich so das spannendere Finale Dortmund gegen Leipzig, ne?
Ja, fußballerisch gibt halt jetzt, das ist halt, ja.
Obwohl, habe ich gerade gesagt, für die meisten Fußballfans das bessere Finale. Ich glaube, die meisten Fußballfans gönnen RB Leipzig nicht das Schwarze unterm Fingernagel.
Ja, da hast du sicher recht. Ja. Also fußballerisch werden wir wahrscheinlich so das Beste sehen, aber halt ohne, ich meine ganz ehrlich, es wird halt einer von beiden, das Einzige, was in dem Sinne historisch wäre, wäre, es wäre für Leipzig der erste Titel. So lange gibt es diesen Verein in der Form ja auch noch nicht. Ja. Das wäre das Einzige. Sonst, es wird halt kein, also so eine Story wie Frankfurt-Bayern 2018 war es ja, wenn ich richtig bin, die ist halt nicht drin. Deswegen, das wird jetzt nicht wahnsinnig spektakulär in dem Sinne, aber es wird wahrscheinlich ein ganz geiler Kick. So.
Was mich ein bisschen beunruhigt hat, weil ich diese wunderschöne Woche an der Mosel hatte letzte Woche, das ist wirklich alles an mir vorübergegangen und jetzt kommen wir an einen Punkt, Schmizo, der mir ein bisschen Angst macht. Ich hoffe, dass das auch ganz schnell wieder anders wird und kein Dauerzustand wird.
Es ist dir egal.
Ich habe es nicht vermisst, ich habe gemerkt. Und
du aber, Buschi, ich glaube,
vielleicht ist es auch schon zu spät in der Saison.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass diese Saison jetzt mal ein Strich drunter ist, weil ich teile genau dieses Gefühl. Gefühlt ist Dauerbeschallung seit Mai, seit Corona-Restart. Ich bin auch echt durch. Ich merke genau diesen Effekt auch. Ich bin mir aber sicher, das hat sich erledigt, wenn wir den Fußball dann mal einen Monat los waren nach der EM und dann kommt schon wieder diese Flamme. Da habe ich gar keine Sorgen, ehrlich gesagt.
Ich sag dir jetzt was, die EM, da muss ich mich echt schwer zusammenreißen, dass ich, weil wir ja da wohl Sendungen machen werden, weil wir ein Sportpodcast sind. Aber ganz ehrlich, diese Fußball-Europameisterschaft.
Ja, jetzt warte mal ab, das kommt schon alles noch. Das kommt
ja,
schon alles.
Meinst du? Jetzt aber
sing
für
dich,
dich.
Sing dich hier nicht in der Abwärtsspirale.
Pass auf, ich sag's. Nein, überhaupt nicht. Ich sag's dir jetzt, wie es ist. Und du solltest das gutieren. Ich schaue diese Fußball-Europameisterschaft zumindest in Zügen, also die großen Spiele. Dir zuliebe.
Das ist so nett von dir.
Ja, weil sonst würde
ich dachte, den Lauschern zuliebe.
Sonst würde ich auch, natürlich, aber gut, obwohl, ne, die Lauscher sind ja eigentlich ganz froh, wenn ich meinen Senf zu irgendwas abgebe. Das sind ja, warum
das
sollte
ist
man.
Das ist eine kleine Enklave, die noch, ne, das sind wenige, aber.
Die letzten,
es gibt
sozusagen.
Ja, die letzten ja. Mohikaner, die noch an Frank Buschmanns Meinung interessiert.
Ja. Ja, die vor allem, ich glaube, ja, ich schwimme so ein bisschen in deinem Fahrwasser mit, die ja vor allem an deiner Meinung interessiert sind und vielleicht so 3-4 gibt's, die an den alten Geschichten
von
früher.
Ja, genau.
Sind,
das glaube ich auch. Dass die allermeisten hier nur meinetwegen zuhören.
Ja,
genau
das hat ja die Marktforschung ergeben. Wir haben ja noch nie eine Marktforschung in Auftrag gegeben.
Heute bist du wirklich. Du, aber dann lass doch noch mal über einen, bevor ich dann vielleicht wirklich ein bisschen was zu gestern erzähle.
Ja, da fände ich es übrigens ganz schön, wenn du uns, das meine ich ganz ernst, weil ich glaube, dass es ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Meine ich ernst, wirklich, lach nicht. Da möchte ich, dass das wirklich so ein bisschen aus der Perspektive, du fährst in den Sender, um ein Fußballspiel, auf das du dich sehr freust, zu kommentieren und was dann passiert ist. Aber was wolltest du vorher noch?
Es kam natürlich sehr nah an unserer letzten Folge, aber wir hatten ja noch keine, seit es fix geworden ist. Julian Nagelsmann, jetzt ist ja klar, dass er zu den Bayern geht und das große Trainerrutschen weitergeht. Ich finde wirklich, Das ist die perfekte Wahl für die Bayern. Ich glaube, besser hätten sie es in dieser nicht ganz unkomplizierten Situation nicht treffen können. Ich finde es unfassbar, was der aus Hoffenheim und Leipzig Kadern, die sicher nicht Bayerns Qualität hatten, schon rausgeholt hat. Der Typ ist 33. Ich bin da echt gespannt. Also ich sehe, für die Bundesliga ist es, glaube ich, in Sachen Meisterschaftskampf nicht geil, weil ich nicht sehe, dass das schief geht. Ich glaube, das wird wie auf Schienen Richtung nächste Meisterschaften erstmal rollen. Das ist das, was mich so ein bisschen wehmütig macht bei diesem Transfer. Für die Bayern ist es aber, glaube ich, eine Chance, jetzt mal wirklich über Jahre wieder einen zu haben, weil das muss man ihnen ja schon lassen, dass sie dafür, wie erfolgreich sie waren, in ganz schöner Vielzahl und mit ganz schönem Tempo Trainer verbrannt haben, was den, also nicht verbrannt im Sinne von, die kommen nirgendwo mehr unter, aber im Sinne von, die waren sehr schnell bei den Bayern zu schlecht gelitten, um weitermachen zu dürfen.
Ja, das ist so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, vor allem als ich die Vertragslaufzeit gehört habe, mit der sie sicherlich auch ein Zeichen setzen wollen. Fünf Jahre ist ja schon stramm, aber da ist ja auch ganz klar, wenn du am Ende werden es wahrscheinlich wirklich 25 bis 30 Millionen sein, die sie bezahlen für Julian Nagelsmann. Wie willst du dann verargumentieren, dass du so viel Kohle für einen Trainer ausgibst und dem einen Zweijahresvertrag gibst? Das funktioniert ja nicht. Also das ist schon mal ein Grund. Und der nächste Grund ist, dass sie sicherlich auch beabsichtigen, eine größere Kontinuität reinzubringen. Du hast das schon richtig gesagt. Mit Abstand am längsten von den letzten 7, 8, 9 Trainern bei den Bayern war Pep Guardiola 36 Monate. Ansonsten waren die alle so zwischen 8 und 18, 19 Monaten. Und da, glaube ich, will man was anders machen. Das ist übrigens aus Sicht der Bayern total legitim und sie haben die Möglichkeiten. Und jetzt, wir können uns den ganzen Schmonz sparen. Natürlich haben sich diese Möglichkeiten auch erarbeitet. Alles gut, verständlich, nachvollziehbar aus Bayern-Sicht. Alles gut, verständlich aus Julian Nagelsmanns Sicht. Diese Geschichte mit einem Jugendtraum, einem Lebenstraum, damit muss mir in der Fußballbranche keiner mehr kommen. Da er aber eigentlich, glaube ich, ein ganz fundiger Kerl ist, bin ich geneigt, da jetzt nicht drauf loszuprügeln. Es ist auf jeden Fall für ihn natürlich der nächste Karriereschritt. In den Bereichen müssen wir im Normalfall nicht mehr von, ja, da kann er auch richtig Kohle verdienen reden. Das kannst du bei RB Leipzig auch. Finde ich auch legitim. Auch das habe ich heute Morgen auf Instagram gelesen, habe ich mich erst erschreckt. Ich glaube, der Struth, der Berater von Nagelsmann, hat gesagt, wir sind da in die Verhandlungen nicht mit einer Kalaschnikow gelaufen und haben gedroht, hier geht nichts mehr, sondern wir haben gesagt, wir würden gerne wechseln, aber wenn es nicht erlaubt wird, akzeptieren wir das auch. Das ist das ist großzügig, muss ich sagen. Finde ich wirklich großzügig, dass man akzeptiert, wenn ein Club sagt, du hast aber noch 2 Jahre Vertrag, wir lassen dich nicht gehen. Also, dass man das akzeptiert, Chapeau. Und dass man nicht mit der Kalaschnikow da reingelaufen
ist. Jetzt sei doch nicht so schnippisch.
Nein, mir geht das, dieses Fußballbusiness, ich finde das wirklich, es ist so abstrus. Pass auf, ich bring's auf, ich hab mir vorgenommen, mich heute nicht zu ärgern, sondern viel dir zuzuhören. So. Also Bayern verständlich, Nagelsmann verständlich,
großartig.
Für beide gut, für die Fußball-Bundesliga so ziemlich das Beschissenste, was passieren konnte. Und das ist das, was mir so auf die Nerven geht. Das ist mir scheißegal, ob dann international müssen ja die Clubs mithalten und sonst was. Ja, weiß ich, finde ich auch immer gut, wenn die deutschen Clubs international mithalten. Aber wir gehen einfach, wir haben jetzt 9-mal in Folge die Bayern als deutschen Fußballmeister. So. Wollen wir das dann irgendwann 90 Mal in Folge haben oder was? Ich hab da ganz ehrlich, mich ärgert das. Nochmal, das ist nicht, dass ich jetzt sage, Nagelsmann doof, Bayern doof. Die können es, weil sie es können. Aber für die Gesamtentwicklung halte ich das für gefährlich. Weißt du, so die Bundesliga oder die Ligen in Deutschland, ich nehme da auch die zweite Liga, dritte Liga mit dazu. Das ist so noch was, wo es mir noch gelingt, Dinge auszublenden und einzutauchen in Spannung. Sowas wie, Schmizo, guck mal, wenn wir jetzt ab kommenden Samstag, wenn wir uns da vor allem dem Kampf um den Klassenerhalt widmen, sind wir doch mal ganz ehrlich, das sind die Dinge, die Fußball interessieren, die Fans richtig packen. Wenn's, weißt du, in der 20. Minute ist die eine Mannschaft direkt abgestiegen, die andere auf dem Relegationsplatz. In der 40. Minute hat sich alles wieder durchgewechselt. Und das würde ich mir verdammt nochmal auch wieder zwischen 3 oder 4 Mannschaften, wenigstens 2 im Kampf um die deutsche Meisterschaft wünschen. Ja. Und das ist das, nochmal, das ist ja kein Vorwurf, aber irgendwann muss da etwas passieren und im Zweifel über eine Regulierung von oben und dann reden wir ganz schnell wieder über sowas wie TV-Vermarktungsgelder, was bekommt wer, dann reden wir über Salary Caps, dann reden wir über Draft-Systeme, aber wie soll das gehen? Wir haben nun mal kein US-amerikanisches Sportsystem, wir haben andere rechtliche Voraussetzungen, wird schwierig. Aber das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen. Du bist dran.
Eine Reform der Champions League in eine andere Richtung. Aber ja, da würden wir jetzt weit ausschweifen.
Ja. Bist du denn immer noch großer Fan der Reform der UEFA Champions League?
Nein, jetzt sag mal. Ich hör
das
auf,
war das, so zu- das war ihre.
Okay. vielleicht kriegen wir so kurz den Bogen. Eine Meisterschaftsentscheidung ist ja in Italien schon gefallen. Da war es ja neunmal am Stück Juventus-Turin. Mhm. Und jetzt ist es Inter mit 13 vor. Und übrigens für den Moment mal auf Atalanta-Bergamo. Mhm. Da muss man halt sagen, ne, das klingt erstmal geil. Stellt man sich vor, in Deutschland wird Dortmund 4 Spieltage vor Schluss Meister mit 13 Punkten Vorsprung.
Das halte ich für ausgeschlossen, weil dann hätten sie zwischendurch 30 Punkte Vorsprung haben müssen.
So, ja, genau das ist das Problem. Und da gehört natürlich auch zur Wahrheit, Inter ist natürlich unfassbar gepampert mit Geld aus China in dem Fall. Ne? So, das ist auch nicht irgendwie eine Cinderella-Story. Ach, guck mal, was die auf einmal wieder alles richtig gemacht haben. Sondern die haben jetzt seit 2010er der Mourinho dort die letzte Meisterschaft eingefahren und dann ja auch das Triple in dem Jahr. Ja, jetzt haben sie es mal wieder geschafft. Aber das war ein Aufstieg, der sehr von aus dem Osten angeschoben wurde.
Übrigens eine Parallele zur Bundesliga. Da ist es auch ein echtes Doghouse im Kampf um die Champions League Plätze, ne? Weil da sind Bergamo, Juventus, Neapel. Wen habe ich jetzt vergessen? Weil sonst wäre es kein Kampf.
AC Mailand.
AC Mailand. Also die hängen alle ganz dicht aneinander dran. Ich glaube, eine Römer-Mannschaft hat, ich glaube, Lazio ist sogar auch noch im Geschäft. Lass mich mal schnell gucken. Weil da habe ich gedacht, wow, da ist es aber echt richtig eng. So, warte mal. Eins, Inter, hast du gesagt, ist Meister. Dann Bergamo, 69 Punkte. Juventus, 69 Punkte. Milan, 69 Punkte. Neapel, 67 Punkte. Lazio, 64. Das heißt, 2 bis 6 beißen sich da in 4 verbleibenden Spielen noch um die Plätze 2, 3 und 4. Das ist wiederum ziemlich geil.
Ja.
Und Achtung, Achtung, Zenit St. Petersburg ist zum dritten Mal in Folge russischer Fußballmeister geworden. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Gut, das ist ehrlich gesagt an mir vorbeigegangen, weil wir beim Trainerroulette waren. Ten Hag ist Meister geworden mit Ajax, mal wieder sozusagen. Ist jetzt, glaube ich, warte mal, ist es jetzt das dritte Mal? Die sind ja nicht Meister geworden in diesem Corona-Jahr, obwohl sie vorne waren, aber die Niederländer haben die Liga ja abgebrochen, als eine der wenigen Ligen. Der hat aber bis 2023 seinen Vertrag verlängert. Das fand ich fast die interessantere News.
Aber wo hättest du den denn erwartet?
Naja, der war doch überall heiß.
Ja, wo denn?
Naja, zum Beispiel, keine Ahnung, Wolfsburg zum Beispiel, aber vielleicht.
Aber da ist doch Glasner Trainer, der bleibt doch da, der hat doch noch nicht gesagt, dass er geht.
Ja, mal gucken.
Und hat er nicht noch ein Jahr Vertrag, der Glasner? Ach so, stopp, das hat er auch, wenn, dann gar nichts zu sagen, stimmt.
Bist schon wieder schnippisch. Naja, der wurde aber Ten Hag ja durchaus auch schon mal an der einen oder anderen Stelle in England gehandelt, aber gut.
Ja, aber egal, ein Türchen nach dem anderen ist zugegangen, Schmiso. Ein Türchen nach dem anderen ist zugegangen. Also ich meine, den hätte ich mir auch gut bei RB Leipzig vorstellen können zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber da war natürlich im Kosmos vom wie heißt der? Matteschitz?
Matteschitz
war doch, war doch klar, dass da in diesem System gefischt wird, weil man da ja auch so eine klare Linie hat. Übrigens, schon interessant, wie das jetzt da auch dann erstmal zerbröselt, ne? Nagelsmann weg, Krösche zu Eintracht Frankfurt.
Das ist ganz interessant.
Das ist
wohl so, weil man erstmal denkt, ist jetzt Leipzig, Frankfurt der Schritt? Der ist ja erstmal sportlich jetzt kein Aufstieg. Und auch vom Finanziellen wirkt es erstmal nicht so. Frankfurt hat ja auch sehr zu beißen mit Einschnitten durch Corona, also finanzielle Einschnitte. Aber es ist wohl so, dass bei RB im Führungskonstrukt da sowas umgemodelt werden sollte, was wohl in Sachen Machtposition und Verantwortung zu Lasten von Krösche gegangen wäre. Und deswegen wollte der da wohl weg. Und jetzt bei Frankfurt wird ja, krass gesagt, alles auf Null gesetzt, da hast du natürlich jetzt sehr großen Gestaltungsspielraum.
Ja, du hast keinen Minzlaff. In Frankfurt gibt es keinen Menzlaff. Und von daher, außerdem auch das wieder Bauchgefühl, aber da wir hier ja als Privatpersonen unseren Podcast machen, darf ich das an dieser Stelle sagen. Ich glaube, Krösche ist so jemand, der das schon irgendwie geiler findet, wenn er sich vorstellt, mit einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt durch Europa zu reisen, was dann los ist im Vergleich zu dem, was los ist, wenn er mit RB Leipzig durch Europa reist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das geht übrigens auch wieder nicht. Jeder, der RB Leipzig-Fan ist, das ist alles wunderbar. Und auch, es hat, nochmal, ich habe das ja schon 100-mal erzählt, wenn du in Leipzig unterwegs bist und sprichst mit Leuten, Taxifahrer, immer gutes Stimmungsbarometer. Da sagen dir ganz viele, ey, die sollen alle aufhören zu meckern, wir sind froh, dass wir hier Bundesliga-Fußball haben. Trotzdem, für so Hardcore-Fußball-Freaks ist Frankfurt eine andere Hausnummer. Was ist denn jetzt los?
Jetzt mach das doch mal leise, verflucht.
Aber was ist denn das?
Gibt's doch nicht, ey.
Lisa, hier steht, die Ablieferung ihres Pakets ist erfolgt, aber es hat doch gar nicht geklingelt, oder?
Hat jemand vor die Tür gestellt, meine Güte.
Aber das ist der gute Bürostuhl, glaube ich. Dann kann sich einer auf den Bürostuhl setzen, der andere nimmt ein Fahrrad, die haben eine Leine, dann ziehen die den.
Bitte schreibt mir mal bei Flo Schmiso auf Instagram, ne? Schreibt mir mal, wie ihr das hier findet, dass Frank Buschmann mit seiner Frau die Entgegennahme von Paketen hier live in unserem Podcast.
Ja, aber das ist eine Missachtung
der Lauscher.
Ja, und Schmiso, ich sitze doch hier zu Hause und der muss doch zumindest klingeln.
Das ist mir doch egal. Was hast du vorhin mit Lisa geklärt und jetzt was? Ich verstehe das Problem jetzt überhaupt nicht.
Ja, okay, sorry. Bin echt ein bisschen durcheinander. Tut mir leid, liebe Lauscher. Das ist das zweite Mal, dass ich mich heute bei euch entschuldige. Seht's mir nach. Ist eine harte Zeit gerade.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
So.
Hat noch einer einen Job für mich?
Dann erzähle ich jetzt mal kurz.
Ja, bitte ausführlich. Nein, ausführlich, weil das stelle ich mir spannend vor. Bist du mit der Bahn gefahren in den Sender? Ja.
Nein, ausnahmsweise, weil es dermaßen geschifft hat gestern und weil das sonntags ist immer die Bahn-Bus-Verbindung.
Ich habe noch einen alten Pro7-Regenschirm, den haben die mir damals geschenkt, als sie dachten, ich wäre die Hoffnung für die Unterhaltungssparte bei Pro7. Den würde ich dir überlassen.
Nein, danke. aber sehr lieb, dass du fragst. Ich bin in dem Fall in der Tat mal so mit so einem Fahrdienst sozusagen gefahren. Also
wie
so
Fahrdienst?
Ja, wie ein Taxi, nur im Privat organisiert.
Ich dachte schon, so wie ja. Ich immer in Köln, wenn ich für RTL unterwegs bin.
Nein, kein Chauffeur oder sowas. Nein, ganz normal, weil sonst ich hätte am Sonntag fährt der Bus nur so, dass ich immer so eine Viertelstunde laufen muss und das durch den strömenden Regen ist dann ein bisschen ungeil, wenn
man. Wobei das gar nicht schlecht ist. Es gibt ja immer noch das Gerücht, wenn man nass geregnet wird, dass man eventuell noch wächst.
Ja, das Einzige, was bei mir noch wächst, ist der Bauch. Und das möchte ich nicht auch noch befeuern.
So, komm, jetzt erzähl die Geschichte. Ich freue mich drauf.
Ja, so, also ich kam wie immer um ungefähr, wann war ich da? Ich glaube so 14:30 in den Sender, habe erstmal meinen Corona-Test gemacht und so. Und ich war schon drauf eingestellt. 10.000 Fans in etwa angesagt vor dem Stadion. Ich habe vormittags, ich lese mich immer noch mal final so durch die englischen Zeitungen durch, dass mir nichts durchgeht. Das mache ich immer am Sonntagvormittag als letzten Schliff der Vorbereitung noch mal.
Übersetzt die Helena dir das dann oder kommst du da mittlerweile einigermaßen zurecht?
Mein Englisch ist relativ solide, aber danke der Nachfrage.
Es war übrigens der Bürostuhl, sagt Lisa gerade.
Okay. Wir sind sehr froh, dass der jetzt wirklich auch angekommen ist. Wäre eine Tragödie gewesen. So, und dann, und dann habe ich dem Nietzsche, mit dem habe ich die Sendung gemacht, den kennst du ja auch nochmal, gesagt, ey, das Thema, da müssen wir uns aber mindestens nochmal 2 Minuten im Vorlauf für freiräumen. Ich bin mir sicher, dass es da auch Bilder von gibt. Mal gucken, wie krass die werden. So, da habe ich das noch als, das wird ein Thema und ich hatte schon im Hinterkopf, könnte sogar sein, dass die vielleicht, wie bei Chelsea damals, die Zufahrt zum Stadion vielleicht zustellen, das ein bisschen länger dauert. So, das hatte ich alles schon ein bisschen im Hinterkopf. Was dann draus geworden ist, das hatte ich natürlich null auf dem Schirm. Und dann war es so, dass so langsam, als wir haben uns erstmal, muss man sagen, drum gekümmert. Da gibt es so ein technisches Setup, was nicht so leicht ist, dass wir eine Schalte zu Peter Schmeichel machen können. Darum ging es erstmal. Das haben wir alles eingerichtet. Wir dachten alle noch, das habe ich dann, als die Sendung vorbei war, auch gesagt, ey, und 2 Stunden vorm Spiel dachten wir alle noch, unsere größte Herausforderung heute wird das Einrichten dieser Schalte mit Peter Schmeichel.
Ganz kurz für alle jüngeren Zuschauer, Peter Schmeichel, Torhüterlegende, dänische Torhüterlegende, ehemals bei Manchester United aktiv.
99 im Finale gegen die Bayern unter anderem ein legendäres Rad geschlagen, nachdem das 2-1 gefallen ist. Genau. Immer noch sehr mit United verwurzelt, deswegen geil, mit dem zu reden zu können über so ein Spiel und das haben wir gemacht. Das war dann so um kurz nach 4 oder was aufgezeichnet, da hatten wir dann also noch so eine Dreiviertelstunde bis Spiel und dann, wie immer, geht man nochmal so die Sachen durch, was nehmen wir jetzt rein aus dem Interview, wofür haben wir keine Zeit, was streichen wir, da macht man nochmal so das Feintuning des Vorlaufs, wie wir ihn nennen, also Vorberichterstattung. Und dann so langsam Richtung Spiel wurde klar, ey krass, da tut sich auf dem Rasen gar nichts. Die Aufstellungen sind da, aber ey, wir haben noch nicht mal einen Torwart, da liegen Hütchen auf dem Rasen. Wir sehen niemanden, es macht sich niemand warm, es passiert da nichts. Dann ist uns schon klar geworden, okay, also mindestens mit einer Verzögerung wird das losgehen. Das wird nicht um 17:30 Uhr losgehen.
Aber wart ihr da schon on air?
Nee, das noch nicht. So, das noch jetzt, nicht.
Weil das ist ja spannend. Ihr seid aber davon aus...
Wir sind davon ausgegangen, wir übertragen immer noch dieses Fußballspiel, okay. Nur da wurde schon immer klarer, diese Fanproteste werden einen viel größeren Kreis ziehen und Rahmen in unserer Berichterstattung zu Recht, wie ich auch finde, einnehmen. Und alles andere steht jetzt erstmal hinten an. Um 16:45 kam dann die Nachricht, das Match wird auf jeden Fall nach hinten verschoben. Zeit völlig unklar. Und dann haben wir gesagt, okay, was sollen wir machen? Wir gehen jetzt um 17 Uhr wie geplant on air. Wir senden erstmal das, was wir haben. Wir zeigen die Bilder. Die waren ja schon alle da, weil um 14 Uhr hat sich eine erste Gruppe Zutritt zum Stadion und dem Rasen verschafft, um 15 Uhr eine zweite. Das heißt, die Bilder hatten wir alle schon. Wir wussten, okay, wir werden erstmal diese Bilder zeigen und sagen, Leute, deswegen ist heute alles anders. Mal gucken, wann hier gespielt wird. So.
Das waren alles Proteste gegen die Besitzer von Liverpool wegen dieser Super League-Kacke da, ne?
Von Manchester United.
Von Manchester United wegen...
Genau, die Glazer-Familie, da kurz zum Hintergrund, die hat 2005 Manchester United übernommen.
Aber kurzes Abschmieso, weil sonst wird das echt, ne?
Ja, aber nicht so viele kannten ja vor allem Abramovich. Das war ja so der Erste. Der hat sich den Verein Chelsea geholt,
und hat dann erstmal brutal Kohle reingeschossen, um den Kader aufzumotzen. Und kurz später, ja dann ein paar Jahre danach, hat er auch schon die erste Meisterschaft eingefahren. Manchester United war Top of the Pops in der Zeit. Die Glazers haben den Verein gekauft, dem es gut ging, und haben die Schulden, die sie dafür aufgenommen haben, komplett auf den Verein überschrieben. Ein ganz komischer Move, und haben auch im Endeffekt da nicht mehr reingebuttert, sondern die haben von diesem unglaublich gut gehenden Verein eigentlich immer nur Kohle abgeschöpft.
Und sie waren deswegen schon seit Jahren jetzt sehr, sehr umstritten und unbeliebt.
Man kann sagen, bei den Hardcore United-Fans geradezu verhasst, schon von Anfang an. Es gab damals schon massive Proteste gegen deren Übernahme, das konnten sie damals nicht verhindern.
Wo wäre dieses Spiel gewesen?
Gestern jetzt, im Old Trafford,
Old
Manchester
Trafford.
United Heimspiel.
Wie komme ich jetzt irgendwie auf Liverpool? Ich bin echt verwirrt.
Okay. Das war der Gegner halt. Aber genau. Ja, und dann 16:45, wie gesagt, wussten wir, okay, wir haben die Bilder, wir wissen aber nicht, wann es losgeht. Es ist aber klar, es geht nicht um 17:30 mit dem Anstoß los. Also wir gehen erstmal los und senden. Und dann haben wir halt erstmal ausführlich diese Bilder gezeigt, das besprochen, erklärt, was so los war. Dann
wer war Experte?
René Adler. Dann erstmal unser Interview mit Schmeichel noch gesendet, der das alles ein bisschen eingeschätzt und erklärt hat. Es kamen immer wieder neue Bilder. Dann haben wir erstmal gesagt, Leute, das war übrigens an dem Spieltag schon los. Dann haben wir uns teilweise beholfen, so Richtung, glaube ich, nachdem wir schon 20 Minuten über den Themenkomplex geredet hatten, den erklärt hatten. Jetzt zeigen wir mal einen Spielbericht vom Sonntagnachmittag, das Spiel, was gerade zu Ende gegangen ist, Arsenal, was gespielt wurde, dann haben wir halt Stück für
wart
Stück
ihr
immer...
ruhig oder wart ihr ein bisschen nervös und überdreht?
Nee, ehrlich gesagt, also ich hab mich null nervös oder so gefühlt, weil ich wusste, mein Gott, das ist jetzt also was soll ich mich verrückt machen? Das ist jetzt Blindflug. Ich kann nur, ich hab immer, der Nietzsche hat, so eine Situation hat er zwar auch selten, aber der hat ja schon tausende Sendungen gemacht.
Der war bei dir auf dem Ohr und hat dich durch die Sendung geführt.
Ich hab mich da total abgeholt gefühlt. Ich wusste auch, das ist ja immer die gleiche Crew beim Match of the Week, auch an den Geräten, an der Technik und so. Ich habe mich wirklich null nervös gefühlt, weil ich wusste, okay, mit René, wir beide kommen immer ins Plaudern. Wir werden kein Problem haben, mal 2-3 Minuten zu reden, wenn es eigentlich gar nichts zu erzählen gibt.
Ihr seid ja auch süß miteinander.
So, und deswegen, ich habe wirklich, also dieses Gefühl von Nervosität ist bei mir, da habe ich mich viel zu gut aufgehoben gefühlt, bei allen Kollegen nie aufgekommen. Wir haben das halt einfach so hingenommen, dass man gerade nicht weiß, was in 5 Minuten passiert, und wir einfach nur das senden können, was so über den Äther
geht.
Wann kam
die Nachricht aus England, es wird nicht gespielt, Spiel ist abgesagt?
18.41 Uhr.
Nee, ihr habt von 17 Uhr bis 18.41 Uhr, Chapeau.
Haben wir einfach gesendet. Wir haben zweimal uns, einmal so nach, ich glaube, einer Dreiviertelstunde, haben wir gesagt, okay, es gibt gerade nichts Neues. Wir machen jetzt einmal ein kurzes Break und zeigen euch die besten Solo-Tore der Premier League. Das ist so vorbereitetes Material, eine Viertelstunde, damit man auch wenigstens mal Fußball zeigt. Wenn es was gibt, melden wir uns wieder. Dann haben wir mal eine Viertelstunde durchgeatmet. Mhm. Ich habe so ein bisschen auf skysports.com zum Beispiel gelesen. Wir haben geguckt, dass wir O-Töne aus England, deren Berichterstattung, die waren mit einer riesen Armada im Stadion. Die hatten 3 Gäste da, Graham Souness, Liverpool-Legende, Roy Keane, United-Legende, und die haben ja immer am Sonntag Gary Neville und Jamie Carragher am Spielfeldrand. Nochmal 2 Legenden der jeweiligen Vereine. Dann haben wir geguckt, dass wir so von denen noch Stimmen uns ziehen. Du kennst die technischen Wege, ja, das ist manchmal nicht so einfach. Und ich glaube, so um 19 Uhr sind wir dann, um 18 Uhr, sorry, wieder auf Sendung gegangen, nach diesem viertelstündigen Durchschnaufen mit diesen Solotoren, und haben dann einfach weitergequatscht über das, was es halt so an neuen Entwicklungen gab. Um 18.41 Uhr kam dann wirklich die Nachricht rein, das Spiel wird heute nicht mehr gespielt, weil sie es nicht hinkriegen, aus Sicherheitsaspekten die Zufahrt zum Stadion zu gewährleisten. Das waren auch krasse Bilder, als die, du weißt ja, wie sowas ist, Gruppendynamik, dann überdrehen manchmal welche völlig. Die waren dann da vom Stadion weggedrängt, waren aber an der Zufahrtsstraße zum Old Trafford und haben dann blind irgendwelche Autos angehalten und die mal durchgerüttelt und so. Was ja jetzt noch nichts Schlimmes ist, da geht ja nichts kaputt, aber du hast gemerkt, okay, Alter, wenn der Liverpool-Teambus da langfährt, puh. Wer weiß, was dann passiert. So, und deswegen wurde das Spiel dann 18.41 Uhr gecancelt. Dann haben wir noch in etwa 20 Minuten damit verbracht, so das nochmal zu erklären, aufzuarbeiten,
bis O-Töne 19
aus England
Uhr.
Einzuspielen. Genau, kurz nach 19 Uhr wow. haben wir uns dann vom Sender verabschiedet und gesagt, in einer Stunde geht's dann weiter mit Tottenham gegen Sheffield. Das war das Spiel, was noch für die späte Anstoßzeit angesetzt war. Ja. Das war mein Premier League Sonntag.
Ich finde ja sowas tatsächlich wichtig. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ausnahmsweise mal kein Gemopper oder provozieren. Sowas ist wichtig, meine ich ganz ernst. Wenn du noch relativ frisch in dem Business bist, on air, 2 Stunden, nicht wissen, was kommt, reagieren müssen, dabei gute Laune behalten. Finde ich gut. Ist auch immer eine Herausforderung übrigens für eine Redaktion. Da rauchen vor allem hinter der Kamera die Köpfe in der Redaktionsverantwortung.
Ja, die sind ja verantwortlich. Was machen wir genau. als nächstes? Genau. Ich kann eh nur reagieren auf das, was sie mir vorsetzen. Ja. Aber
ist trotzdem keine einfache Situation. Ich werde fragen bei Sky, ob die mir das irgendwie zur Verfügung stellen. Das werde ich mir genüsslich 2 Stunden reinziehen. Ja. Und nächste Woche im Lauschangriff gibt es eine Sendungskritik. Erstmals on air in einem Podcast wird eine Premier League-Sendung von Florian Schmidt-Sommerfeld mit Experte René Adler seziert. Nein, finde ich super, mache ich natürlich nicht. Gestern haben mich tatsächlich mehrere Leute gefragt, das ist kein Witz übrigens, ne, ob ich jede Sendung von und mit Schmiso gucken würde. Da habe ich gesagt, nein. Und dann haben die gefragt, warum.
Für die geistige Gesundheit.
Nein, pass auf, empfehlen. Dann haben die gefragt, warum. Da habe ich geschrieben, weil ich lebe. Weil ich auch noch lebe. Ja, das ist. Aber Kompliment dafür, ohne dass ich es gesehen habe. Das hört sich so an, vor allem so locker, wie du drüber sprichst, dass du Spaß gehabt hast. Das ist immer ein erster guter Schritt, dass auch die Zuschauer Spaß haben. Also gut.
Ich hoffe, hatte ich. Also die Rückmeldung, die ich so auf Twitter bekommen habe, war cool und unaufgeregt.
Hängst du da immer noch pausenlos auf Twitter?
Nee, nicht mehr pausenlos. Ich habe es auch deutlich reduziert. Okay. Ich gucke, dass ich nicht mehr so viel in meiner Timeline rumlese, sondern ich gucke eigentlich wirklich nur in meine Mentions. Was wird konkret an mich herangetragen? Und was ich niemals aufhören werde, ist zu Sportereignissen zu twittern. Das kann ich nicht.
Ja,
da bin ich
ja
süchtig,
okay.
Das gebe ich auch ehrlich
das zu. Es ist ja auch der Zeitgeist und meine Güte. Du bist ja auch nicht ganz so schlimm wie viele andere. Wir haben gestern wieder 2, 3 via Instagram Zitate, weil das ist ja so lustig, ne? Jetzt bin ich nicht mehr auf Twitter. Jetzt schicken mir Leute, die mir auf Instagram folgen, teilweise Screenshots oder Zitate von
was
Twitter.
Was du auf Twitter verpasst.
Nee, ja, weil sie, ich glaube, dass ich so 50 Leute, circa 50 bis 100 Leute habe ich schon so ein bisschen gedreht, die auch sagen, das kann nicht mehr sein. Und dann haben sie mir gestern zum Beispiel so ein paar Tweets geschickt, wo irgendwelche Vollluschen, die im Leben nichts auf die Kette kriegen, anders ist das nicht möglich, sich wieder darüber echauffieren, wie Leute sich in einer Show wie Ninja Warrior Germany benehmen, wenn sie ausscheiden oder weiterkommen, wenn sie sich freuen oder leiden. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie diese Pfeifen zu Hause.
Ich verstehe denn.
Ja, die schreiben dann zum Beispiel über Vater Leiber, der ist ja sehr ehrgeizig und der ist auch anstrengend, da stehen wir auch dazu, aber der Typ ist 50 Jahre alt und marschiert da durch so einen Parcours, den wirklich nur richtig geile Sportler machen und der ist anstrengend mit seinen Kindern und der schreit rum, der ist noch lauter als ich, aber pass auf, das kannst du ja auch bemängeln, du kannst schreiben, ja, der ist aber manchmal ganz schön laut und anstrengend, das schreiben über mich tausende von Leuten und sie haben recht, sie haben auch bei Rainer Leiber recht. Dann pass auf, jetzt sage ich diesen einen Fall mal, weil eigentlich dürfte ich es ja gar nicht wissen, aber mir hat das gestern jemand geschickt. Guck mal, lies das mal, Buschi. Da hat jemand geschrieben, es ist schon erbärmlich, wenn ein 50-jähriger Vater sich über eine Sportshow im deutschen Fernsehen definiert. Es ist noch erbärmlicher, wenn sich eine Arschgeige über Tweets definiert. Über gehässigte, unreflektierte Scheiß-Tweets. Das finde ich deutlich erbärmlicher, als wenn sich jemand über Spaß an der Bewegung, über seine Familie und über Ehrgeiz definiert. Das ist deutlich, in meiner Sicht, deutlich angenehmer als irgendeine Pflaume, die nichts auf der Kette kriegt, als die heilige Twitter-Inquisition per Hashtag Gejohle zu veranstalten. So. Und deshalb ist gut, dass ich nicht mehr bei Twitter bin. Und ich untersage hiermit zumindest allen Lauschern, mir unter dem Papierflieger oben rechts irgendwelche Screenshots von Twitter zu schicken. Ich krieg da nur Hals. Ich krieg da Puls.
Nee, ich merke, das ist nicht gut für dich.
Was für erbärmliche
Aber
Menschen.
Weißt du, ich will jetzt nicht die derbe Wortwahl von dir. Du hast das im Grunde schon, aber Leute, es ist halt auch so, ganz ehrlich, der Grundsatz von Big Brother, da ist mir das schon relativ früh damals klar geworden. Leute, man kann doch nicht stinknormale Leute im also weißt du, ganz normale, vernünftige Leute, die aber haben wir zum Glück zuhauf um uns rum.
Nein, Schmizo, es geht aber in doch, die falsche Richtung. Es geht wirklich,
doch, aber
sorry.
Nein, Moment.
Rainer Leiber ist in keiner Weise mit den Figuren, die ins Fernsehen zu Big Brother gehen, zu vergleichen. Null.
Nein, Moment. Früher bei Big Brother waren das auch, es sind ja immer noch relativ normale Leute, nur.
Aber Schmizo, die Trash-TV-Formaten, der ist in einer Sport-Challenge-Show.
Ja, Moment. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Ich will doch nur erklären, warum nimmt man so jemanden gerne? Warum funktioniert das im Fernsehen? Einer, der sich über die Maßen aufregt und drüber ist, weil da hast du was, womit du dich auseinandersetzen kannst. Der eine beömmelt sich, boah, geil, guck mal, was der für ein Ehrgeiz hat, was für ein Irrer. Und der andere sagt, ey, der spinnt ja, doch, aber der dazu, nervt.
Schmizo, dazu muss ich was erklären. Das ist mir jetzt wirklich wichtig. Ohne Scheiß, das kannst du aber auch nicht wissen. Das ist mir jetzt echt wichtig, weil das ist die falsche Richtung, sorry. Rainer Leiber ist damals in die Sendung gekommen, weil es eine geile Geschichte war, dass er mit seinen Söhnen so extrem trainiert und kommt. Da wusste kein Mensch. Das ist mir wichtig, weil für dieses Fernsehen stehe ich bei RTL. Ich brülle rum, das weiß jeder, das ist mein Job, aber unsere Kandidaten nicht. Die werden nicht danach ausgewählt, ob sie brüllen, ob sie Hinkebein sind oder sonst was. Das ist mir ganz wichtig. Und vor allem, weil ich es im Falle Leiber wirklich weiß. Der ist ausgewählt worden, weil wir diese Geschichte geil fanden. Vater und Sohn trainieren wie die Bekloppten. Zu irgendeiner Show kamen sie dann übrigens, haben sie die Mutter gezwungen mitzumachen. Kann man gut oder schlecht finden. Fand ich aber auch lustig. Und der zweite Sohn kam irgendwann auch mit. Dass dann im Laufe der Show, und jetzt sind wir bei dem, wie Fernsehen funktioniert, da kommen wir jetzt auf deine Spur, das ist dann nicht mehr falsch. Im Laufe der Show hat sich rauskristallisiert, der ist wirklich in Anführungsstrichen irre, der ist laut und der ist anstrengend. Und natürlich sagen dann Fernsehverantwortliche, ach komm, der polarisiert, das ist gut. Aber wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, Schmizo, das ist ganz wichtig, das wusste keiner, als der in die Show kam.
Das hat sich organisch ergeben.
Und Leute, die, ich gehe jetzt mal ganz weit, in solche Formate wie Temptation Island, Big Brother, wie heißt der da ganze Schmonz? Love Island, Ex on the Beach, Promis unter Palmen. Die Leute, die da hingehen, machen das, um im Fernsehen irgendwie noch die eine oder andere Krümelrolle und Position zu kriegen. Rainer Leiber ist zu Ninja Warrior gekommen, weil er Spaß am Sport hat und weil er ein Maniac ist.
Ja, nein, nur warum das funktioniert, warum Leute sich dann damit auseinandersetzen, das wollte ich nur einmal sagen. Ne? So, wenn alle nur sagen würden, hier, ich mache geilen Sport, ich flieg raus, ja, schade, bis nächstes Jahr.
Ja, da hast du natürlich recht, aber da haben wir das Riesenglück mit unserer Community, da mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die sind ja per se, ich meine, gestern die Hans-Brüder wieder, also die musst du ja lieben. Die sind sportlich total geil, aber du denkst, wenn ich der Oma einen Gefallen tun will, dann bringe ich die Hans-Brüder mal am Sonntagnachmittag mit und wir machen Kaffeekränzchen, weil die Hans-Brüder von jedem und von der Oma und vom Vater und von der Tochter von allen geliebt werden. Das ist
der
schon geil.
Der kam auch bei Let's Dance sehr gut rüber, der Moritz.
Ja,
Hans.
So, das meine ich. Ich reagiere. Was ist denn heute mit mir los?
Egal, Buschi, wir müssen jetzt mal kommen, lass zurück. Wir müssen ein Riesenthema gibt es natürlich noch im Fußball, worüber du sicher auch noch mal sagen willst. Und das ist der DFB. Ich habe mir als Schlagwort nur DFB-Wahnsinn aufgeschrieben.
Da mache ich diesmal die Vorlage und verspreche dir, dass ich mich kurz halte. Ich habe heute Morgen irgendwo gelesen, unführbar, das gilt ganz sicher für den größten Sportverband der Welt, für den Deutschen Fußballbund. Der Grund liegt, wie in fast allen Problemen dieser Welt, der Grund liegt bei den Menschen. Es ist nun mal, wir haben ja schon häufiger hier über Sportfunktionäre gesprochen, Schmizo. Und das Ding ist tatsächlich, ich finde es einfach schwierig, dieses Berufsfunktionärstum und Multifunktionärstum. Da gibt's ja einen Fall, der ist auch noch mit einem blauen Auge vorerst davongekommen. Das ist Dr. Rainer Koch, gegen den ich persönlich überhaupt nichts habe. Für mich ist dieser Mann Sinnbild dessen, was ich im Sport nicht haben möchte. Ein Funktionär, der, ich glaube, sehr viel Angst verbreitet, der Strippenzieher ist, der irgendwie immer zur Stelle ist, wenn es gilt, einen Präsidenten abzusägen, der irgendwie, der überlebt sie alles, wer der vierte in seiner Amtszeit, der die Segel streicht. Das wird passieren, Fritz Keller. Das ist natürlich eine Äußerung, die nicht geht, Koch mit Freisler zu vergleichen, dem ehemaligen Richter zu Zeiten des Nazi-Regimes. Das ist drüber, das darfst du nicht und schon gar nicht als Präsident eines gemeinnützigen Verbandes, dem du vorstehst. Das geht nicht, da muss er Konsequenzen ziehen. Das ist unstrittig. Aber Koch ist schon eine auffällige Figur und ich glaube, dass der auch in diesen Landesverbänden, die ja da gestern abgestimmt haben, das ist übrigens alles rechtlich und satzungstechnisch nicht bindend für die Ablösung eines DFB-Präsidenten oder Geschäftsführers, aber es hat, glaube ich, offengelegt, wie zerstritten dieser Verband ist, wie viele Ränkespiele es da gibt. Das Ding ist doch, Schmizo, selbst, also ich glaube, Keller und Curzio sind Geschichte. Ich glaube, mit dem Votum der Leute gestern, ich meine, da haben ja noch spannend ist ja, die DFL-Leute waren ja in dem Format jetzt nicht dabei, die 12 DFL-Vertreter.
Genau, das müssen wir vielleicht einmal kurz erklären. Genau, du hast ja schon gesagt, es ging jetzt nur um die Landesverbände. Ja. Das Votum gegen Koch war, gegen Keller war sehr eindeutig. Der ist ja aber auch, der kommt ja nicht aus der Amateurbasis, wie Koch, die gestern abgestimmt hat, sondern der kommt ja eindeutig von den Profis von der DFL, die übrigens im Zweifel die Stimmenmehrheit mitbringen würden in dem Gremium, was dann bindend entscheidet. Das hast du ja auch schon gesagt, das ist mehr so eine Stimmungslage, die da mal
aber eine ganz wichtige, weil da werden sie großgezogen, die Funktionäre. Da musst du dich mal genau umgucken und musst beobachten, das ist die Wurzel des Übels. Das muss man mal so deutlich sagen. Nicht alle selbstverständlich. Ist immer schwierig, wenn man so populistisch daherbrabbelt. Entschuldigung nochmal, liebe Lauscher. auch da gibt's natürlich gute, aber da sind schon viele dabei, wo du spürst, merkst und im Handeln auch erkennst, Scheiße, im normalen Leben und im Berufsleben reicht's doch eher nur fürs Hinterzimmer und die Akten ordnen. Aber mit so einem Funktionärsposten, da bin ich plötzlich.
Bist aber sehr böse.
Ja, aber das ist so ein Eindruck, den ich habe. Dafür entschuldige ich mich auch nicht. Das ist schon auffällig. Darum sind die übrigens so empfänglich für diese großzügigen Geschenke aus, egal.
Curzius, hast du schon gesagt, da gehe ich komplett mit, dass da eigentlich kein, also das war ja der Ursprungskonflikt, Generalsekretär Curzius gegen Präsident Keller, das ist ja schon lange klar, dass
das. Und jetzt
nicht
müssen sie beide gehen, das ist auch Wahnsinn, ne?
Also bei Keller, also wahrscheinlich
auch die werden beide gehen.
Also bei Curzius ist es so, der hat nur 14 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen in diesem Votum bekommen, obwohl er ein Mann der Amateure eigentlich ist. So, der hat also sogar da seine Mehrheit verloren.
Ja, und der hat die DFL-Leute auch gegen sich, ne?
Ja, aber wie? Die haben den ja sogar ausgesperrt. Der darf nicht mehr zur DFL-Sitzung.
Läuft rund beim DFB.
So, also, Curzius ist definitiv raus. Keller, ich bin da bei dir, diese Freisdorf, es ist halt Wahnsinn. Das ist das Schlimmste, was es in der deutschen Geschichte mit Abstand gab.
Das darfst du nicht machen.
Jede dieser Äußerungen ist eine Verharmlosung dessen und deswegen funktioniert das nicht. Weißt du, was ich halt krass finde? So wie ich den Keller bisher wahrgenommen habe, ne? Wie der in Freiburg gewirkt hat und so. Wo kommt das auf einmal her? Und dann bin ich genau wie du bei Kollege Koch, Dr. Rainer Koch, der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes,
des Süddeutschen
Fußballverbandes, das wird gleich noch wichtig, und jetzt schon lange Jahre jeden Posten beim DFB außer Präsident, inzwischen ist er ja Vizepräsident, mal durchlaufen.
Und in der UEFA hat er auch ein Pöstchen, ne? UEFA,
richtig, das stimmt, das hat er jüngst dazu bekommen.
Postenschacherei. Ja.
Also, du hast schon gesagt,
geht der eigentlich noch seinem ursprünglichen Beruf nach? Geht das überhaupt?
Der ist ja Richter ursprünglich, ne? Daher kommt übrigens, soweit ich weiß, nicht, aber das weiß ich.
Wenn man so viele Pöstchen hat, geht das dann eigentlich noch?
Der hat doch so viel zu tun. Also, immer, du hast das schon gesagt, man hatte auch schon Niersbach musste ja schon gehen und danach, wie hieß der CDU-Politiker da? Sag mal, jetzt bin ich der Letzte vor Keller. Reinhard Grindel, danke. Der ist ja über seine Uhr da gestolpert. Naja, und vieles.
Ich hätte nie gedacht, dass solche Funktionäre so, dass sie bestechlich sind mit Uhren oder so. Das hätte ich nie gedacht.
Es war halt immer so, dass man sehr gut nachvollziehen konnte, wo und wie Koch da gewirkt hat. Und ganz ehrlich.
Oder sind wir da jetzt unfair, Schmieso? Weil mittlerweile geht's mir auch so, wenn ich den sehe, denke ich, alles klar. Sind wir da unfair?
Ja, ich weiß nicht. Also es kann, bis ich mal was anderes mitbekomme, ich kann ja mit den Leuten nicht selber reden. Ich kann gleich noch meine einzige Begegnung, die ich mal mit Dr. Rainer Koch hatte, schildern, die für mich dann irgendwie auch so ein bisschen ins Bild passt. Ich habe viel dazu gelesen. Ich bin da sehr dann interessiert. Dieser Konflikt schwelt ja schon länger. Und bis ich jetzt nicht mal so, ich nenne es jetzt mal eine Gegendarstellung lese. Und ganz ehrlich, Koch, das muss man sich ja auch mal geben. Für den ist die Wahl, wenn ich jetzt richtig bin, mit 21 zu 13 Stimmen für ihn ausgegangen. Was ja erstmal ganz solide klingt. Jetzt muss man aber wissen, der Bayerische Fußballverband, sprich Koch selber, hat 2 Stimmen. Der Süddeutsche Fußballverband, sprich Koch selber, hat auch nochmal 2 Stimmen. Der hat also schon mal 4 selber plus Osnabrücke, sein Schatzmeister und engster Vertrauter da. Der bringt auch nochmal 2 Stimmen mit. Wir reden also von 6 Stimmen, die du eigentlich sozusagen oder zumindest mal 4 davon streichen müsstest. Oder wenn du die mal auf die andere Seite rechnest, seine 4, dann sind wir bei 17 zu 17. Und das ist der Mann, der total aus diesem Eck kommt. Also der hat jetzt sogar 13 Gegenstimmen schon in seinem total eigenen Lager. Und er hat gerade mal die er nicht selber mitbringt, noch 17 pro Stimmen.
Schmieso, ich glaube, so. Das hat sich bald erledigt, weil es, ich glaube, was ihm... So, was ich habe heute Morgen die Süddeutsche gelesen, da wird das ja auch alles ordentlich aufgeführt. Es kursiert da ja so ein Beratervertrag, ein schwindliger, ein sehr hoch dotierter.
Darauf müssen wir auch nochmal kommen.
Und genau. Da scheint
also
es
mein,
ja,
weißt du, Buschi, mein Gefühl ist, man kann da jetzt noch einen nächsten Präsidenten Nachkeller hinsetzen. Ganz ehrlich, mein Gefühl. Und gerne, wenn ihr andere journalistische Erzeugnisse habt, denen man vertrauen kann. Ich lese das aus den Medien eindeutig so raus. Es deckt sich mit meinem Gefühl und ich verfolge diesen Konflikt schon lange. Ich habe das Gefühl, du kannst da als Präsidenten hinsetzen, wen du willst. Der Koch wird immer die erste Gelegenheit nutzen, den abzusägen, bis da der einzig, für ihn einzig wahre Präsident sitzt. Und der heißt Dr. Rainer Koch. So, und damit ist der für mich, entweder man sagt, wir setzen den jetzt wirklich mal dahin, dann soll er selber gucken, wie er das hinkriegt, oder man muss den Mann jetzt auch von allen Ämtern da rauskriegen,
ja,
weil der, das ist doch
ab,
jetzt
wenn,
schon absehbar.
Warte mal ab, dieser Beratervertrag über 2 Jahre, der da kursiert, wo Ungereimtheiten geklärt werden sollen, dieser Vertrag sorgt für deutlich mehr Ungereimtheiten an sich, als dass er aufklärt. Da gibt's jetzt auch schon wohl Belege, dass es zwischen Berater und Dr. Rainer Koch schon im Vorfeld immer wieder Treffen gegeben hat.
Genau. Das, Kurt Diepmann heißt der Mann, der immer wieder da auftaucht und in Kommunikationsdingen den DFB beraten sollte. Es gibt dann.
Aber was hat der die letzten Jahre gemacht, wenn der die in Kommunikationsdingen beraten hat?
Doch, das ist schon mal die Frage. Es geht um eine 6-stellige Summe, also mehrere 100.000 €. Es geht um eine Vordatierung des Vertrages. Erstes Geld ist aber selbst noch vor der geflossen. Lauter so ein Zeug. Dann gibt's ja Esecon.
Wir verweisen an dieser Stelle auf die erste Sportseite der Süddeutschen vom heutigen, also vom Montag, so. Podcast kann man ja hören, wann und wo immer man will. Aber das ist tatsächlich wichtig, weil die, und das ist für mich übrigens auch eine glaubwürdige Quelle, die sezieren das ganz schön. Also wer da nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der Sportteil der SZ vom Montag, den 3. Mai.
Ja. Ja, es ist einfach purer Wahnsinn.
Früher hat man ja auch im Fernsehen gesagt, wenn die letzten Ergebnisse in der Champions League zu spät reinkamen und die Sendung ging zu Ende, dann gab es mal den Fakt, dass jemand gesagt hat, die Tabellensituation entnehmen Sie bitte der morgigen Tagespresse. Stell dir mal heute vor.
Inzwischen gibt's dafür das Internet.
Okay, ich bin abgeschweift, aber pass auf, ich glaube, das langweilt die Leute auch irgendwann. Fakt ist, dass dieser Verband, wie so viele Verbände, sich einfach Gedanken darüber machen muss, weil es eben oben drüber steht eben gemeinnützig. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du dich irgendwie über so eine Truppe von Investoren oder so aufregst, die nehmen
die wenigstens, im Endeffekt mit ihrem eigenen Geld.
Ja, spielen, ne? Ja, meinetwegen aber auch mit anderen, aber sie legen sich nicht das Feigenblättchen vor den Schnädelwutz und sagen, wir sind aber doch gemeinnützig, weißt du? Ja, ich will jetzt auch nicht den DFB mit irgendwelchen Heuschrecken vergleichen,
Schniedelwutz.
Aber
Schniedelwutz. Ja, das ist der Titel dieses
Schniedelwutz. Dieser Folge, ja, das ist der Titel dieser Folge, Schniedelwutz. Aber es ist natürlich, weißt du, das ist wieder so ein weiterer Punkt, wo du einfach dann irgendwann sagst, lasst mich in Ruhe. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du anfangen und aufhören sollst mit den Problemen, die den Fußball im Moment überrollen, ja? Also, das ist, mir tut das so leid, weil ich liebe Sport. Ich liebe Sport über alles. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Konferenz, wenn es um Klassenerhalt geht. Ach so, ja,
jetzt
bitte.
Jetzt wollte ich aber noch mal kurz, ja? Dr. Rainer Koch, ne? Ich habe den einmal kurz getroffen.
Ach so, die Geschichte, ja, ja.
Da war ich nochmal als Radioreporter damals unterwegs. Da ging es darum, da wurde ein Ehrenamtspreis verliehen. Also eine Auszeichnung für die sich im bayerischen Fußball in Ehrenamtstätigkeiten besonders hervorgetan haben. So. Mhm. Und dann gab es da eben Laudatoren und er war natürlich der Schirmherr über das alles, als damals schon Präsident vom Bayerischen Fußballverband. Das ist jetzt, ich glaube, es war so 2013, ist so 8 Jahre her. Mhm. Und dann bin ich dahin, und ich habe natürlich der gewonnen hat, mit dem habe ich gesprochen, damit der noch mal ein bisschen erzählt, was er überhaupt da genau macht und wie sehr er sich freut über diese Auszeichnung und so. Und dann dachte ich mir aber klar, da gab es jetzt niemanden, der stellvertretend für diese, also das ist ja immer eine Kommission, die das dann entscheidet, wer kriegt diesen Preis. Da war in dem Moment zumindest für mich offensichtlich niemand greifbar. Und da dachte ich mir, ja, aber hier, Koch ist ja der Schirmherr, der wird da ja auch irgendwie eingebunden sein. Dann bin ich zu dem hin und hat gefragt, hier, warum ist das denn ein würdiger Preisträger, der jetzt gewonnen hat, weil über den sollte und wollte ich dann so ein kleines Porträt machen. Und dann stockt er so kurz und sagt dann, ich weiß nicht, davor hatte ich schon 2 andere Fragen zur Preisverleihung generell, und dann stockt er so kurz und sagt, da bin ich jetzt nicht so eingebunden, das kann ich nicht beantworten. Da dachte ich mir schon, ja gut, ist ja alles gut. Da habe ich gesagt, gut, vielen Dank. Und dann habe ich das Mikrofon ausgemacht und dann kam er nochmal zu mir und hat gesagt, ja, das aber bitte nicht verwenden, ne? Also auch nicht jetzt irgendwie mein Rumgestotter da in den Beitrag reinschneiden oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, sag mal, mit wie viel Misstrauen muss man denn durch die Welt gehen, dass ich jetzt da einen Beitrag draus zimmer, der dann irgendwie heißt, hier der und der gewinnt den Preis und Koch weiß überhaupt nicht Bescheid, wieso oder so. Also das war für mich schon so sinnbildlich, mit welchem Bild man durch. Ich habe dem doch null Vorwurf gemacht. Ich wusste das einfach nicht, dass der nicht in der Kommission saß und dazu nichts sagen kann. Ist doch auch nichts Schlimmes. Aber da merkst du doch schon, wie dieser Mann offensichtlich arbeitet und eigentlich überall drinstecken will und hinter jedem Mikrofon wohl auch einen halben Heckenschützen vermütet. So. Das ist mir extrem hängen geblieben.
Das lasse ich einfach mal so wirken.
Gut. Ach, was haben wir denn noch zu machen? Die Handballer waren unterwegs.
Ah, nee, Schmieso, stopp. Stopp, ganz ehrlich. Genau, das ist wirklich.
Ja, ich will das doch nur kurz einordnen. Okay. 2 ziemlich bedeutungslose Euro-Quali-Spiele, weil die Quali ist schon geschafft. Sie haben jetzt noch 2-mal gewonnen gegen Bosnien und Estland. Estland ist auch wirklich eine kleine Nummer im Handball. Da wurden vor allem junge Leute und der Kader für Olympia getestet. Um mehr ging es da nicht.
Ja, mehr dazu, Hand aufs Herz. Da gibt's teilweise 3 Stunden Folgen. Also von daher, das ist, Schmieso meine ich jetzt echt nicht böse, aber
ich wollte es doch nur kurz einmal erklären.
Ich habe gestern zu Lisa gesagt, Handballspiele, die die Welt nicht braucht, gerade in Zeiten dieser Belastung der Handballer. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde lieber über was anderes noch kurz sprechen, weil ich davon nichts gesehen habe und würde gerne von dir wissen, ohne dass ich dich jetzt aufs Glatteis führen möchte. Hast du die beiden Spiele in München gesehen, im Basketball, in der Euroleague, der Bayern gegen Armani Mailand?
Nein, ich hatte leider jeweils anderes zu tun, aber ich habe mich natürlich informiert.
Da habe ich kurz gezuckt. Das war der Moment, wo ich so letzte Woche überlegt habe, da hättest du schon gern geguckt, aber ich hatte wirklich nicht die Zeit. Aber sie gewinnen beide. Und ich musste spontan daran denken. Also es haben sich auch bei mir wieder Leute bedankt. Die haben sich aber, ja, die hören aber nicht gut zu, tatsächlich. Ja, das ist ja schon immer so, weil es natürlich auch schön ist, das so zu machen. Ich habe zum einen gesagt, dass ich glaube, dass Mailand eins der nächsten beiden in München gewinnt. Das ist schon mal nicht eingetreten. Ob, weil ich es gesagt habe oder nicht, lassen wir da hingestellt.
Aber ey, sorry, wir müssen das erstmal für den... Der
Moment, ganz weiß, kurz, ne? Das bringe ich jetzt zu Ende, dann analysierst du die beiden Spiele.
Nein, das will ich gar nicht machen. Ich will nur sagen, es steht 2-2 in der Serie. Das heißt, die Bayern-Basketballer haben jetzt immer noch die Chance, mit einem geklauten Spiel in Mailand zum Final Four zu fahren.
Ja. Ach so, ja, das habe ich nicht gesagt. Also Bayern war 0-2 hinten nach zwei Niederlagen, vor allem einer extrem unglücklichen in Spiel 1. Und haben jetzt das geschafft, was ich nicht vermutet hatte, haben die beiden Heimspiele recht knapp gewonnen, aber eben gewonnen und spielen jetzt am Dienstagabend in Mailand das entscheidende fünfte Spiel. So, und jetzt komme ich zum Punkt und das sollte allen Bayern-Fans Hoffnung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, und das ist ja meine Kernaussage gewesen, dass ich nicht glaube, dass sie 3 in Serie gegen Mailand gewinnen. Das müssen sie, um ins Final vorzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Messina und Mailand sich Spiel 5 in eigener Halle nehmen lassen. Aber vielleicht ist das beste Omen, was die Bayern mit nach Mailand nehmen können.
Der Wahnsinn ist halt, es steht, du kannst dann gerne inhaltlich noch was zu den anderen sagen, es geht in allen Serien ab ohne Ende. Ne? Die wir ja gemeinsam, da nehme ich mich auch mit ins Boot, schon völlig beendet hatten, war, nachdem Efes Real zu Hause zweimal zerschrotet hat, ging es jetzt die Serie nach Real. Und die haben zwar zweimal einigermaßen knapp mit 4-6, aber Real hat wirklich auch den Ausgleich geschafft. Auch da gibt es jetzt ein Do-or-Die-Spiel. Der andere große Brocken, also Efes ist ja so der Top-Favorit, hat Buschi schon ausführlich erklärt, wieso. Der andere ist ja auf den Titel Barcelona. Und bei denen geht's ja auch hoch und runter, ne? Die hatten ja Spiel 1 zu Hause direkt mal knapp verloren gegen Zenit, Spiel 2 geholt, das dritte auswärts gewonnen, das vierte auswärts aber wieder verloren, wenn ich es alles richtig auf dem Zettel. Nee, umgekehrt war's, oder?
Nein, war genau richtig.
Ja, so. Also, die haben's aber jetzt gepackt, ne? Mit 3-1 in der Serie, so. Die sind schon mal durch. Nee,
da steht's doch auch 2-2, oder?
Bin ich jetzt völlig doof. Warte mal, also das erste gewinnt Zenit.
Das zweite gewinnt Barcelona, dann gewinnt Barcelona Zenit und dann gewinnt Zenit Spiel 4.
Ach sorry, ja, richtig, sorry. Das vierte hat ja Zenit wieder gewonnen. Sorry, die haben auch ein Entscheidungsspiel in Barcelona. Stimmt, natürlich, sorry. Wir gehen auch in der Serie rundum. Ja. Und jetzt fehlt uns noch Fenerbahce gegen Ceska. Das weiß ich jetzt gar nicht.
3-0 für Ceska.
Ach gut.
Da möchte ich übrigens noch was sagen. Vielen, vielen Dank an viele Lauscher, die mir geschrieben haben, dass Mike James ja schon längst einen 10-Tages-Vertrag bei den Brooklyn Nets, bei meiner Lieblingsmannschaft der NBA, unterschrieben hat. Das hatte ich einfach nicht verfolgt, weil ich die NBA auch nicht so intensiv verfolge, dass ich da gucke, oh, bei den Brooklyn Nets hatte einer einen 10-Tages-Vertrag unterschrieben. Es war tatsächlich so, wie ich schon vermutet hatte. Er hatte schon früher in der Saison erhebliche Probleme mit Itoudis, dem griechischen Trainer von Ceska. Das ist dann irgendwie wieder hochgekocht. Dann ist er zum zweiten Mal suspendiert worden und dann hat man beschlossen, sich zu trennen. Das ist natürlich eine Schwächung für Ceska, aber gegen Corona-geplagte Fenerbahce-ker hat Ceska gar keine Probleme gehabt. Und was übrigens, da fällt ja Nikola Milutinov und Mike James fallen weg. Vor der Saison hätte man ja wegen dieser Personalien Ceska zu einem der 2-3 absoluten Favoriten in der Euroleague gemacht. Das gilt ja jetzt nicht mehr. Aber sie spielen wirklich mit Leuten, die wir aus Deutschland, aus der BBL kennen, sehr gut. Will Clyburn hat immer wieder mal ein Monsterspiel. Und was mich sehr freut, Johannes Joe Vogtmann spielt auch wieder eine größere, wichtigere Rolle bei Ceska. Ist echt auch ein geiler Big Man, sehr beweglich, guter Werfer. Also die sind wirklich überraschend locker da durchgegangen, aber wie gesagt, bei Fener...
krass, ne? Die mit 3-0, alle anderen Serien stehen 2-2.
Ja, da würde ich gerne noch was zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass Micić leicht angeschlagen ist. Und wenn du Larkin und Micić nicht bei 100% hast...
Jetzt sind wir wieder in der Bayern-Mailand-Serie.
Nein, Micić spielt bei FS Istanbul gegen Real Madrid. Das ist egal, Schmizo. Das ist ja, mein durch. Sport. Vielleicht bist du auch noch in Bosnien-Herzegowina und denkst, wir spielen Handball.
Ja, ich nehme mich jetzt raus.
Ist alles gut. Nein, das ist halt, aber das hast du völlig richtig angesprochen. Auch das hatte ich, glaube ich, sogar kategorisch ausgeschlossen, dass Real Madrid beide Spiele gegen FS gewinnt. Es ist erstaunlich. Ja, du musst ja wissen, pass auf, nimm dir mal Real. Jetzt gehen wir mal kurz für die Basketballer ein bisschen in die Tiefe. Wenn es dir zu viel ist, mache ich einen Basketball-Podcast in Zukunft, wahrscheinlich mit Jan Köppen. So, pass auf. Während der Saison an die Denver Nuggets in der NBA ihren überragenden Point Guard Facundo Campazzo ab, den Argentinier. Das hat schon richtig wehgetan. Dann haben sie das aber durch die Saison, sie haben es gemerkt, aber haben es noch einigermaßen hinbekommen. Dann ist, glaube ich, jetzt auch noch ein weiterer Argentinier, Gabriel Deck, ist, glaube ich, vor den Playoffs auch noch in die NBA abmarschiert. Der ist auch nicht mehr dabei. Und trotzdem schafft es diese dezimierte Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in ein oder zwei Spielen hat auch Tavares, der Riese, gar nicht gespielt. So, und dann schaffen die es trotzdem. Und das spricht übrigens für gutes Coaching und ganz viel Herz, FS da zwei Spiele wegzunehmen in eigener Halle, also in Madrid. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kommen nämlich weiche Faktoren. Für mich ist FS nach wie vor Favorit in der Serie. Aber wer weiß, vielleicht ist Real im Kopf drin, ne?
Gut, sie haben jetzt natürlich, das ist wieder so eine Situation, da hat einer alles zu gewinnen, der andere alles zu verlieren. Ja. Das könnte spannend sein, aber man muss schon noch mal, warum wir uns ja auch so einig waren, die haben die Heimspiele mit plus 20 jeweils gewonnen.
Ja, das also, war ganz deutlich. Chancenlos war Real. Deshalb haben wir reden ja auch nicht hier nur dummes Zeug. Deshalb haben wir ja gesagt, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, ich vor allem. Du bist ein guter Sportjournalist. Das ist die neue Generation.
Ja, und was glaubst du denn jetzt?
Jetzt lasse ich mich festnageln. Ich sage, ein Wort noch zur Serie Barcelona gegen Zenit. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Barcelona sich das in eigener Halle, was auch immer das in Corona-Zeiten wert ist, nehmen lässt. Und ich bin auch sicher, dass Mirotic übrigens, der Million-Dollar-Man, Nikola Mirotic, spielt wirklich sehr bescheiden in der Serie gegen Zenit St. Petersburg. Ich glaube, dass Barcelona das dann noch irgendwie so mit Hängen und Würgen hinbekommt. Ich glaube, dass FS das entscheidende Heimspiel gewinnt gegen Real Madrid. Dann haben wir Moskau, Barcelona, Real. Und ich sage jetzt aus Gründen und Mailand im Final Four, Mailand wird das Heimspiel gewinnen gegen die Bayern. Ihr wisst, was das bedeutet. Also bei den ersten dreien, bei Moskau kann ich es nicht mehr ändern, die stehen schon im Final Four. Bei den beiden anderen bei FS bin ich mir ganz sicher, dass sie das gegen Real schaffen. Und bei Barcelona 90-10 für Barcelona gegen Zenit.
Das ist ja geil. Das heißt, gut, Cesca wird natürlich ein Hammer, aber das heißt, Bayern spielt dann quasi das Final Four gegen Zenit und Real. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
So wie ich das, ja, ich weiß nur nicht, ob die Leute das immer, es nicht alle verstehen.
Ja, jetzt verlieren wir alle. Nein, ja, ich mache nur Späße, dass immer alles so
ich bin davon kommt, überzeugt, dass das Final Four
dass
besteht.
Dass die drei Favoriten durchgehen.
Cesc, ich sag's noch einmal. Ich tippe Cesca, das kann nicht mehr schief gehen. Ich tippe Barcelona, ich tippe FS und ich tippe leider auch auf Mailand.
Okay. Ich habe noch eine wunderbare Nachricht bekommen von einer Weltkugel.
Was kommt jetzt
also
wieder?
So ist der Account. Ja, das muss ich dir einmal vorlesen. Da geht es, glaube ich, um NASCAR, wenn ich richtig bin.
Ah, Buschi, da ist ein Team, das heißt, oder ein Kurs?
Jetzt lass mich doch mal einfach reden, Mensch. Ja. Kyle Busch wins the Buschi McBush Race on Busch's birthday, while the Busch sponsored driver finished second in the Buschi McBush Race. Also das müsste doch wirklich, also eine schönere Schlagzeile kannst du
ja, ist
doch
tatsächlich
gar nicht
NASCAR, ne? Ist ein NASCAR-Rennen, ne? Hat mir auch jemand geschickt. Ja. Das ist Gaga.
Ich glaube, das geht, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ne? Anheuser Busch ist ja so eine dieser Megabrauereien, die Hälfte der Biere aller Welt aufgekauft haben. Und ich glaube, auf die gehen diese ganzen Sponsorendinger zurück. Und
also eins kann ich aufklären, mit mir hat es nichts zu tun. Und für alle, die verzweifelt durch NBA 2K cruisen und immer noch denken, ich wäre der Besitzer der New York Knicks. Nein, das bin ich nicht. Ja.
Hä?
Ja, das gab's ja auch mal beim NBA-Spiel, dass die New York Knicks irgendwie Buschis Team waren oder irgendwie sowas. Habe ich auch sehr viel zugeschickt bekommen. Ja,
das ist an mir vorübergegangen.
Muss irgendwie ein Programmierfehler gewesen sein, weil es über Jahrzehnte nur einen wirklichen NBA-Fachmann in Deutschland gab. Und wahrscheinlich ist das dann irgendwie so da reingerutscht.
Stefan Kretschmer. Und Brazzo. Und Brazzo. Formel 1 hast du, also konnte ich natürlich nicht live sehen. Ich habe aber einiges nachgeguckt, nochmal in den Highlights. Hast du was mitbekommen von gestern?
Da kam ich dann so langsam ins Leben rein gestern wieder. Fand das Rennen, aber das, nicht so.
Relativ stringent.
Ja, war irgendwie relativ schnell klar, dass überraschenderweise, viele hatten ja vermutet, Red Bull habe auch da doch das stärkere Auto und Verstappen ist ja ein geiler Fahrer. Aber irgendwie, es deutet sich an, Schmie, so in dieser Saison, dass dieser Hamilton, den ich nicht immer so wirklich mag, aber ist schon eine ziemlich geile Katze am Steuer.
Ja, souverän, ne? Also, dass er an Bottas vorbeigeht, gut, mit wenig Gegenwert.
Ja, stopp. Quatsch. Das war ein Manöver, da glaube ich übrigens, sind Toto Wolff und die Verantwortlichen in der Mercedes-Box ganz kurz zusammengezogen, weil das war ganz eng.
Hattest du wirklich Angst, dass der Bottas da den rausschießt?
Naja, schau dir das nochmal an, wenn es auf Sky wird, das bestimmt noch 16 Mal wiederholt. Schau dir
Ich habe es gesehen.
Das Manöver war übrigens, ich wollte ein Lob loswerden, tatsächlich. Ich finde, der hat das in der Situation nämlich auch gesagt, sonst wäre es mir vielleicht gar nicht so aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ralf Schumacher ist für mich mittlerweile so geil. Ich höre dem so gerne zu als Experte an der Seite von Sascha Roos. Das ist für mich übrigens tatsächlich beides. Das ist Unterhaltung. Sascha, der feuert da einen nach dem anderen. Das ist jetzt kein Entertainer, aber der macht sein, ich nenne das jetzt mal Play-by-Play. Und dann kommt immer wieder ein trockener Witz, als es um diese Sitting Duck ging, ja, wo der Boxenspruch kam von, oder der Kommandospruch von, meine Güte, der Funkspruch von Verstappen in Richtung Box. I'm like a sitting duck. Und dann sagte Sascha Roos, weil er es nicht besser wusste, ich kenne nur eine lame duck, wenn der Entscheidungsträger nichts mehr zu entscheiden hat. Aber es ist doch eine sitting duck. Dann sagt Sascha Roos irgendwann, ja, ich kriege gerade die Information, das ist eben so eine sitzende Ente, also machtlos, wehrlos. Also wenn der Jäger auf sie schießt. Und Ralf Schumacher ganz trocken. Du glaubst doch nicht, dass ein Jäger auf eine sitzende Ente schießt. Weißt du so? Das ist so herrlich, natürlich und echt. Das fand ich geil. Und so ganz nebenbei, wie der eben diese ganzen Daten, diese ganzen Berechnungen, was, du, wie, wo, mit welchem Reifen, bei welchen Windverhältnissen, in welchem Windschattenverhältnis du machen kannst, musst und sollst. Und wie er das mittlerweile rüberbringt. Das ist für mich übrigens ganz, ganz große Kommentatorenkunst, was die beiden da gemeinsam abliefern. Das wollte ich mal loswerden. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Millionenvertrag bei Sky jetzt tatsächlich auch unterschrieben habe, sondern, das war dein Millionenvertrag, den ich in deinem Namen unterschrieben habe. So war das.
Ja, das ist dann rechtlich sicher sehr bindend.
Ganz, ganz geil.
Du als mein Erziehungsbeauftragter. Hast du wunderbar gesagt. Ja, es war eng, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass...
Bottas dann... was meinst du, was sie mit dem gemacht hätten, wenn der dann doch... Hat er wirklich nicht ganz durchgezogen, aber das war schon hauchdünn. Und übrigens,
stell dir mal vor.
Ja, aber man hätte dann auch Hamilton übrigens mit in die Verantwortung nehmen müssen, weil das war schon der Punkt auf der Strecke, wo er das gemacht hat. Das war schon heftig. Aber er ist halt eine geile Katze im Cockpit, Hamilton. Und er und Verstappen sind, Stand jetzt... Vielleicht noch Russell, den ich auch für einen guten halte. Ich glaube, das sind die geilsten Piloten im Feld. Als Laie draufgeschaut.
Die machen ja auch, das ist jetzt schon klar, dass wenn jemand den Hamilton, was eh schwer genug wird, aufhalten kann, dann ist natürlich auch nur Verstappen.
Ja.
Wenn man noch mal kurz bei Vettel, scheint sich nicht wirklich viel zu tun. Die fahren völlig hinterher, immer so einigermaßen außerhalb der Punkte. Also das ist von wegen dritte Kraft, was ja mal so ein bisschen die Hoffnung war, wahrscheinlich auch durch die deutsche Brille. Dann da ist gar nichts davon.
Nein, Lando Norris fährt übrigens eine geile Saison bisher. Sind erst drei Rennen, aber was der da in McLaren abliefert, das ist schon großer Sport. Aber davon sind Stroll und Vettel Lichtjahre entfernt.
Mick Schumacher, ich finde das nach wie vor interessant, der macht es in einem völlig chancenlosen Auto echt gut. Der ist ja sogar vorletzter geworden, also Marzipan hat ja den letzten Platz gebucht. Das war auch wieder geil. Hast du den, das eine, als er überrundet wurde von deinem Kumpel, wenn ich richtig bin, Checo Perez, dass der dem dann einmal da komplett in die Parade gefahren ist, weil er es gar nicht gecheckt hat, wo er Platz machen muss.
Warum ist der eigentlich in der Formel 1? Das muss doch Kohle sein, oder? Der Vater.
Der Marzipan.
Ja.
Ja, dem Vater gehört das Team. Nur deswegen.
Na, Haas gehört das Marzipan?
Ja, da steht doch überall dieses Ural Kali drauf. Das Auto.
Ja, aber das gehört. Aber er ist ja vielleicht der größte Sponsor. Aber gehört ihm das Team?
Ja, er ist gut. Ja, es gehört ihm nicht in dem Sinne, du hast recht, aber er bringt die meiste Kohle mit. Okay. Und nur deswegen sitzt er.
Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich weiß nur, dass er ziemlich unterlegen ist im direkten Duell mit vergleichbaren Autos im Vergleich zum Mick Schumacher, sprich gegen Mazepin für Schumacher. Ich habe dir letztens.
Echt ein cooles Manöver gegen Latifi war es ja, genau, glaube ich. Ne? Schumacher, einmal ist die Tür aufgegangen, ist er durchgefahren und dadurch, das ist halt, mehr geht halt.
Ja, das Blöde, genau, das Blöde ist halt, du kannst es erst richtig beurteilen, wenn er mal in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt. Du siehst ja selbst ein viermaliger Weltmeister wie Sebastian Vettel gurkt da jetzt seit Jahren hinterher, wobei es schon, also wenn ich sehe, wie Leclerc und obwohl Sainz hatte auch ein Scheißrennen gestern im Ferrari, aber machen das
ganz
dann,
schnell am Start geschleppt worden. Ne?
Machen das schon unterm Strich besser als Vettel im letzten Jahr bei Ferrari. Es hängt, also sind wir ehrlich, um den Titel können nur Red Bull und Mercedes fahren und danach glaube ich auch, obwohl da haben wir dann McLaren, Ferrari und vielleicht hier die Alpine. Aber alles andere ist komplett chancenlos. Ja, da kann es mal eine Überraschung geben. Heißen die noch Alpha Tauri?
Ah, jetzt hör auf, mich hier wieder mit Alpha Tauri und Toro Rosso.
Gasly zum Beispiel, der kann ja geil Auto fahren auch. Aber jetzt gehen wir auch zu sehr ins Detail. Ich wollte noch was anderes ganz kurz ansprechen, dass das nicht untergeht, weil ich die Dankbarkeit der Eishockey-Fans registriert habe. Auch da hat man mich, / uns, darauf hingewiesen. Da war ich schon natürlich auf dem richtigen Trip unterwegs, wegen der anstehenden Weltmeisterschaft. Alle Playoff-Serien im Modus Best of Three. Ja, wir sind schon in der Finalserie. Ja. Und normal hätte ich gesagt, Eisbären gegen Wolfsburg, da sind doch normalerweise die Eisbären favorisiert. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich früher sehr viel Eishockey verfolgt und intensiv verfolgt habe und da war von Wolfsburg noch nicht so sehr die Rede wie von den Eisbären Berlin. Das hat allerdings mit dem heutigen Eishockey relativ wenig zu tun. Und die Eisbären gewinnen verlieren Finale 1 zu Hause gegen Wolfsburg, haben auch schon alle 4 regulären Saisonspiele gegen Wolfsburg verloren. Das heißt, es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn Wolfsburg nicht erstmalig deutscher Eishockeymeister werden würde im anstehenden Heimspiel. Dass ich das jetzt gesagt habe, könnte problematisch für Wolfsburg werden.
Spannend ist natürlich, ne, dass die Nationalmannschaft ist ja auch unterwegs gerade, dass sich da der Kader jetzt natürlich nochmal total verändert, weil da jetzt alle, die aus den Playoffs raus sind, nach und nach da reinrotieren, die deutschen Topspieler.
Aber sie verlieren, glaube ich, konstant weiter, ne? Ich glaube, gegen Tschechien haben sie jetzt verloren.
Aber das war doch relativ knapp.
4-5.
Ja, genau.
Ja, aber ist ja auch verloren.
Aber das kann
ne?
ich jetzt, das stimmt. Das kann ich aber schwer einsortieren.
Ich weiß ja gar nicht, war das bei dir früher beim Bambini-Handball so, dass Verlieren gar nicht möglich war, weil man die Kinder nicht enttäuschen wollte?
Natürlich nicht.
Ach so. Glaubst du, Überlegungen gibt es ja auch heutzutage, dass man die Kinder nicht traumatisiert durch Niederlagen im Sport?
Ja, ach Gott, was für ein Quatsch, ey. Es gehört zum Sport nur mal
Was
dazu
guckst du da? Leben du liest auch. Etwas. Ich sehe es ganz genau. Du liest etwas.
Nein, ich habe nur geguckt. Ich scroll nur einmal durch, ob ich noch irgendein Thema vergessen habe. Aber das sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir haben es. Was die Woche ansteht, müssen wir noch. Ne? Ich hab am Samstag Manchester City gegen Chelsea. Die hätten ja mal gucken, wann eben dieses Liverpool-Man United-Spiel nachgeholt wird.
Das ist dieses entscheidende Spiel um den Premier League-Titel, das ich vor der Saison prognostiziert habe.
Ja, aber nur noch in dem Sinne, dass wenn Manchester City das gewinnt, dann ist es auch völlig egal, was Manchester United macht. Hätten die gestern verloren, dann wäre City Couchmeister geworden. So kann City das Ding selber glatt ziehen. Ich nehme aber an, dass der Fokus da erstmal relativ stark auf dem Champions League Spiel unter der Woche liegt. Da haben sie ja ein 2-1 zu verteidigen gegen Real.
Ja. Das ist alles nur das eine in der Woche?
Moment, bin ich jetzt überhaupt, nee, ich bin schon wieder durcheinander gekommen, gegen PSG natürlich. Ja. Chelsea spielt dagegen Real. Ja,
also ich komme schon geschenkt. Aber du hast nur in Anführungsstrichen dieses Topspiel aus England?
Ja, genau.
Das bei dir wird es aber jetzt auch ruhiger gegen Ende der Saison. Ne? Im Handball bist du ganz wenig unterwegs im Moment.
Ja, da ist, da habe ich noch Sonntag einen Einsatz, aber das könnte sein, dass der noch, egal, das würde zu weit führen. Eigentlich hätte ich Sonntag
wieder
gespielt.
Ach, da wird wieder gemauschelt?
Ja, das erkläre ich dir ein andermal.
Nee, das würde ich schon gerne in der Öffentlichkeit.
Nein, jetzt hör auf, hier nachzubohren, du Idiot. Nein, ist aber nichts Schlimmes. Ist was Positives.
Ist alles gut. Bei mir, was hab ich? Ich habe am Samstag in der Konferenz Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Ganz wichtiges Ding im Kampf um den Klassenerhalt für Werder.
Boah, die, was hat Werder jetzt?
Sieben in Folge verloren und spielen übrigens Leverkusen auch wirklich mit den hässlichsten Fußball der Liga. Ja, also da ist nicht so ganz viel entwickelt worden. Da ist auch so ein bisschen die Entmystifizierung des Florian Kohfeldt hat da stattgefunden. Wobei ich ja immer sage, ob das nur an den Trainern liegt.
Nein, aber ich glaube jetzt ganz ehrlich, natürlich ist der Kader nicht pralle oder so, aber das deutet sich ja jetzt schon an, dass es für den auch nicht weitergeht nach der Saison. Selbst wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Weil jetzt
aber überleg mal, wo der alles gehandelt worden ist zwischendurch mal. Ja. Und das wird jetzt nicht mehr ganz so einfach.
Du heißt ja auch nicht, dass das nicht trotzdem funktionieren kann woanders, aber der Glanz ist ein bisschen ab.
Ja, dann möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall darauf hinweisen, weil uns die Zuschauer abhanden gekommen sind mit Ninja Warrior Germany Allstars. Der Tatort hat gestern 14,2 Millionen Zuschauer gehabt. Wir sind
diese bekackte Cancel Culture, ne? Der arme.
Ja, ist aber alles gut. Du, wir sind auf 1,5 Millionen gefallen. Das sorgt nicht für knallende Sektkorken bei RTL. Aber wir haben da ein Format geliefert, so ein bisschen aus der kalten Hüfte. Ich fand gestern tatsächlich war es wieder spannend und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich da selbst meinen Schabernack treibe. Ich kann nur sagen, wer Zeit hat und vielleicht läuft ja mal kein Tatort, zumindest läuft keiner aus Münster nächsten Sonntag. Schaut euch das Finale an, 20.15 Uhr kommenden Sonntag bei RTL. Da werdet ihr sportliche Leistungen sehen, die sich gewaschen haben. Und so nebenbei macht der Köppen auch immer Spökes. Das ist schwierig auszuhalten, aber man kann das auf jeden Fall gucken. Ja, und dann schon mal der Fernhinweis auf den 11. Mai. Die Hinrichtung des Frank Buschmann als akzeptierter Sportreporter. Am 11. Mai kommt das erste Mal Murmelmania. 20.15 Uhr dienstagsabends bei RTL und ich eskaliere beim Murmeln. Das ist übrigens, ich mache mir langsam Gedanken um mich selbst.
Oh, da freue ich mich schon. Da werde ich dann meine Sendungskritik machen.
Nein, bitte nicht. Also da bin ich ja auch nur, pass auf, das muss ich dazu sagen, das ist nicht meine
Show.
Da
werde ich eine Sendungskritik.
Das ist nicht meine Show. Ich bin dann nur in kurzen Blöcken als Kommentator.
Und darüber werde ich eine Sendungskritik machen.
Okay.
Erstmal mach's gut, Buschi. Es war wieder schön mit dir und vielen Dank, liebe Lauscher.
Bleib mal dran, erzähl mir, was du da wieder gemagelt hast am Sonntag. Da ist ja irgendwas Unlauteres wieder.
Ja, das erfährst du schnell genug.
Macht's gut, ihr Lauscher. Ihr wisst gar nicht, auch wenn ich manchmal ein bisschen bärbeißig bin, ihr wisst nicht, wie lieb ich euch hab. Tschüss.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauscherpfiff, Lauscherpfiff.